kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7. Herr Dr. von Rüden. Wir haben unbegrenzte Redezeit. Ja.
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine sehr geehrten Damen und Herren, bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr befassen wir uns mit einem Haushaltsplanentwurf und werden heute im Gegensatz zum Haushalt 2021 im regulären Turnus am Jahresende über den städtischen Haushalt für das kommende Jahr 2022 zu entscheiden haben. Dem einen oder anderen Stadtverordneten oder der Stadtverordneten mag es vielleicht Probleme bereiten, den gewohnten telefonbuchdicken Ausdruck des Haushaltsplanes nicht mehr zur Hand zu haben. Wir hingegen halten es für sehr sinnvoll, dass wir papier- und ressourcenschonend auch zukünftig auf die gedruckten Exemplare verzichten und stattdessen mit der digitalen Variante arbeiten können. Dies spart neben dem Papier auch Arbeitszeit und erleichtert zum Beispiel das Auffinden von Haushaltsstellen in diesem umfangreichen Zahlenwerk über die entsprechenden Suchfunktionen. Insofern begrüßen wir hier die Entscheidung des Magistrats und hoffen, dass die Bemühungen zur Digitalisierung der städtischen Gremien weiterhin zügig voranschreiten. Hier hängt Kassel leider hinterher und wir alle wissen, wie viel Papier in der Stadtverordnetenversammlung und den übrigen Gremien pro Jahr eingespart werden kann, wenn man die Gremienarbeit vernünftig digitalisiert. Kommen wir zurück zum Haushalt. Ich habe eben in Bezug auf die Haushaltsberatungen vom regulären Turnus gesprochen, weil in den vergangenen Jahren in Kassel der Haushaltsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung immer im Dezember erfolgte. Nun ist es aber so, dass gemäß § 97 Absatz 3 HGO die Haushaltssatzung bis zum 30. November des Vorjahres bei der Genehmigungsbehörde, dem Regierungspräsidenten, einzureichen ist. Wir sind also mit unserem Haushaltsbeschluss regelmäßig zu spät und missachten damit eine wesentliche gesetzliche Bestimmung der HGO in Bezug auf die Haushaltsaufstellung. Hinzu kommt, dass zwischen dem Haushaltsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung und der Vorlage der Haushaltssatzung bei der Genehmigungsbehörde zu viel Zeit vergeht. Mir erschließt sich nicht, warum der Magistrat hier nicht schneller handelt. Aufgefallen ist dies zuletzt im Rahmen der 222. vergleichenden Prüfung Haushaltsstruktur 2020 Großstädte. In den dort untersuchten Jahren 2017 bis 2019 erfolgte die Vorlage der Haushaltssatzung in keinem einzigen Fall fristgerecht, was zu einer entsprechenden Prüfungsfeststellung führte. So wurde zum Beispiel die Haushaltssatzung 2019 erst am 8. Februar beim RP vorgelegt. Die Genehmigung erfolgte am 29. März 2019. Die Folge einer verspäteten Vorlage ist immer, dass die Stadt mit einem vorläufigen Haushalt gemäß § 99 HGO arbeiten muss. Dies bedeutet, dass sie nur finanzielle Leistungen erbringen darf, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Des Weiteren gilt der Stellenplan des Vorjahres. Die Aufnahme von Finanzmitteln für Investitionen und Fördermaßnahmen ist zudem auf maximal ein Viertel der Höhe des Vorjahreshaushalts begrenzt. Damit ist klar, dass die verspätete Vorlage der Haushaltssatzung die Möglichkeit einschränkt, den Haushaltsplan als Steuerungsinstrument zu nutzen. Gleichzeitig wird das Haushaltsrecht der Stadtverordnetenversammlung ausgehebelt. Es darf eigentlich nicht vorkommen, dass, wie in 2019 geschehen, 3 Monate eines Kalenderjahres mit einer vorläufigen Haushaltsführung gearbeitet wird. Das sollte sich nicht wiederholen und deswegen muss zukünftig der Haushalt unverzüglich nach Beschlussfassung der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Die mit dem Haushaltsbeschluss einhergehenden Änderungen sollten innerhalb einer Woche eingearbeitet sein, sodass spätestens am 20.12.2021 unser Haushalt 2022 beim Regierungspräsidium vorliegen kann. Gestatten Sie mir an dieser Stelle noch einen kurzen Rückblick auf den Haushalt 2021. Das war der aktuell gültige Haushalt, welcher bekanntlich mit 7-monatiger Verspätung beschlossen wurde. Die Argumente, die damals vom Magistrat gegen eine fristgerechte Vorlage des Haushaltsplanentwurfs vorgebracht wurden und im Wesentlichen darauf abzielten, dass noch nicht alle Orientierungs- bzw. Rahmendaten für den Haushaltsplanentwurf vorlägen, haben wir bereits seinerzeit mit Verweis auf viele andere hessische Kommunen entkräftet, bei denen auch in Corona-Zeiten die Haushalte fristgerecht eingebracht und von den Gemeindevertretungen beschlossen worden. Und heute, beim Haushalt 2022, haben wir die damals angeführten Argumente nicht mehr gehört. Dabei ist Corona doch bekanntlich immer noch nicht vorüber. Worin besteht denn jetzt eigentlich der Unterschied zum letzten Haushalt, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister? Der Unterschied zum Haushalt 2021 ist lediglich, dass jetzt die Kommunalwahl vorbei ist. Und die Kommunalwahl war auch der Grund, weshalb der letzte Haushalt so spät vorgelegt wurde. Man sollte künftig auf solche rechtlich fragwürdigen Verschiebungen verzichten, weil es dafür selbst unter Corona-Bedingungen keine wirklich nachvollziehbaren Gründe gibt. Leider muss ich an dieser Stelle erneut Kritik äußern an der mangelnden Transparenz und dem geringen Informationswert des Haushaltsplanentwurfs. Auf über 900 Seiten finden sich tausende Positionen, von denen die wenigsten erläutert werden. Vor allem bei den Teilhaushalten und bei den Investitionsvorhaben fällt auf, dass sich viele Positionen hinter Konten gesammelt verbergen. Welche Aufwendungen genau sich zum Beispiel hinter Konten wie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbergen, ist aus dem Haushaltsplan nicht ersichtlich. Gleiches gilt für andere Konten bzw. Haushaltsposten. Für uns Stadtverordnete reicht es nicht, wenn wir zum Beispiel bei Investitionen im Haushalt neben den Zahlen lediglich den Hinweis bauliche Verbesserung oder Baukosten oder anderes mehr finden. Um was genau es sich dabei handelt, bleibt unklar. Nehmen wir beispielhaft die Investitionen aus dem Produkt 42401, Betrieb von Sportstätten, auf den Seiten 519 bis 521. Dort sind 33 Investitionsvorhaben aufgelistet. In der Spalte Erläuterung findet sich lediglich bei einem einzigen Vorhaben eine kurze Erläuterung, um was genau es sich handelt. Das ist zu wenig, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Ich fordere Sie an dieser Stelle auf, endlich dafür zu sorgen, dass Ihre Haushaltsplanentwürfe für uns Stadtverordnete zukünftig kein zugebundener Sack mehr sind. Die von uns geförderten Informationen liegen Ihnen schließlich intern vor. Und bei einem Haushaltsplan in digitaler Form wäre es auch kein Problem, wenn er dadurch etwas an Umfang gewinne. Sollte der Informationswert des städtischen Haushalts hinsichtlich konkreter Haushaltspositionen noch einmal so unzureichend sein wie bei diesem Entwurf, werden wir die Informationen zukünftig Zeile für Zeile in der ersten Haushaltslesung erfragen. Nach unserer Schätzung würde dies circa 2 Wochen Zeit in Anspruch nehmen und ich denke nicht, dass Sie das ernsthaft wollen. Nach diesen allgemeinen Anmerkungen möchte ich nun zu einigen konkreten Punkten des Haushaltsplanentwurfs kommen. Der Saldo des ordentlichen Ergebnisses beträgt gemäß der Veränderungsliste 1 ca. 3,6 Millionen Euro. Das ist etwas mehr als im ursprünglichen Haushaltsplanentwurf festgesetzt. Allerdings deutlich weniger als im Haushalt 2021, bei dem der Überschuss noch 11 Millionen Euro betrug. Dies ist insofern fragwürdig, als sowohl die Gewerbesteuereinnahmen mit 156 Millionen Euro wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer mit 127 Millionen Euro über den Zahlen des Haushalts 2021 liegen und die Schlüsselzuweisungen mit 234,2 Millionen Euro als mit Abstand größte Einnahmeposition unverändert auf einem Spitzenniveau verharren. Mit diesen Zahlen wird für jeden wieder einmal deutlich, dass der größte Anteil der allgemeinen Deckungsmittel der Stadt, also die Erträge, die uns für die Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs zur Verfügung stehen, aus den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern besteht und Kassel ohne Landes- und Bundeshilfen schlichtweg pleite wäre. Ich sage das mal so ungeschminkt und deutlich, weil manche mit Blick auf die Haushaltsüberschüsse auch der vergangenen Jahre hier die notwendige Demut vermissen lassen. Die allgemeinen Deckungsmittel werden bekanntlich noch durch die LWV und Krankenhausumlage gemindert. Das bedeutet, dass deren Höhe einen wesentlichen Einfluss auf unsere letztendlich verfügbaren Deckungsmittel hat. Und hier sehen wir mit Blick auf die Veränderungsliste 1, dass gegenüber dem Haushaltsplanentwurf die für die LWV-Umlage angesetzten Mittel von 54,5 Millionen Euro auf 62,1 Millionen Euro gestiegen sind. Damit reagiert der Magistrat auf den LBV Hessen, dessen Verbandsumlage 2022 voraussichtlich um rund 141,52 Millionen Euro auf 1,58 Milliarden Euro steigen wird. Da die mittlere Finanzplanung des LBV Hessen zudem bis 2024 ein Ansteigen der Verbandsumlage auf über 1,7 Milliarden Euro prognostiziert, wird jedem klar, dass dies weitere Minderungseffekte für unsere verfügbaren Deckungsmittel zur Folge haben wird. Welche Mehrbelastungen sich daraus für kommende Haushalte konkret ergeben, will die CDU mit einer Anfrage im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen klären. Doch dieses Thema würde an dieser Stelle zu weit führen. In den letzten 10 Jahren hat die Stadt ihren Stellenplan massiv ausgeweitet, indem sie fast 1000 neue Stellen geschaffen hat. Gleichzeitig zeigt sich eine immer größer werdende Diskrepanz zwischen den Sollstellen aus dem Stellenplan und den tatsächlich besetzten Stellen. Dies wird auch im vorliegenden Haushaltsplanentwurf, den Entwurf am weiter sinkenden Stellenbesetzungsgrad deutlich, also dem Verhältnis von Planstellen und besetzten Stellen. Dieser wird nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung zum Stichtag 30.06. des Jahres ermittelt und betrug 2021 lediglich noch 83,1%. Das heißt, dass ein Sechstel der Stellen nicht besetzt waren. Dies wurde auch in der Arbeitsgruppe Stellenplan thematisiert. Der Oberbürgermeister verweist bei diesem Thema gerne auf das zyklische Verhalten des Stellenbesetzungsgrades, der zu Beginn eines Haushaltsjahres zunächst sinke und dann vor allem in der zweiten Jahreshälfte wieder ansteige. Hier soll uns, Herr Oberbürgermeister, weisgemacht werden, dass die Abweichung zwischen Plan- und Ist-Besetzung ein Stichtagsproblem sei. Dem, meine sehr geehrten Damen und Herren, muss ich an dieser Stelle einmal vehement widersprechen. Der Sinn von Stichtagserhebungen ist immer die Vergleichbarkeit der Zahlen in den jeweiligen Jahren. Und Sie werden mir doch nicht widersprechen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, dass man unabhängig von konkreten Stichtagsdatum, also 30.06., hier im Jahresvergleich den eindeutigen Trend ablesen kann, dass die Diskrepanz zwischen vorhandenen und tatsächlich besetzten Stellen immer größer wird. Und das ist eine Entwicklung, bei der Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, endlich einmal gegensteuern müssen. Das kann man so nicht laufen lassen. Der Stellenplan des Haushalts ist doch keine Spielwiese, die dazu genutzt werden darf, mit nicht besetzten Stellen innerhalb des Jahres zu jonglieren. Das mag Ihnen und der Personalverwaltung möglicherweise unterjährig zu einer gewissen Flexibilität verhelfen. Allerdings wird damit gleichzeitig die Grundfunktion des Haushaltes, zu dem ja der Stellenplan gehört, ausgehebelt. Diese Grundfunktion besteht darin, dass wir als Stadtverordnete Ihnen lediglich Stellen und Verfügungsmittel bereitstellen, deren Höhe angemessen zu veranschlagen ist. Dass wir beim Stellenbesetzungsgrad deutlich schlechter abschneiden als der Durchschnitt hessischer Vergleichsstädte, zeigt klar und unmissverständlich den Handlungsbedarf. Ich fordere Sie deshalb auf, die Notwendigkeit aller unbesetzten Stellen zu prüfen und den Personalbedarf zukünftig präziser zu planen. Der Trend mit einem sinkenden Stellenbesetzungsgrad muss endlich gestoppt werden. Kommen wir zu den städtischen Schulden. In den letzten Jahren konnte Kassel seinen Schuldenberg auch dank der Hilfe des Landes Hessen verringern. Ich erinnere an die Entschuldungshilfe durch den Landesschutzschirm, der mit 260,5 Millionen Euro den größten Beitrag dafür leistete. Dennoch ist unsere Verschuldung immer noch viel zu hoch. Für 2022 übersteigen zudem die Kreditaufnahmen, die Kredittilgungen um rund 7,7 Millionen Euro. Dementsprechend erhöht sich die städtische Gesamtverschuldung in der Planung. In der hohen Verschuldung und den sich daraus ergebenden Zinsaufwendungen sehen wir nach wie vor eine der größten Gefahren für unseren städtischen Haushalt. Und dass wir hier nicht besonders gut aufgestellt sind, hat auch die 222. vergleichende Prüfung Haushaltsstruktur 2020 Großstädte gezeigt. Kassel weist im Vergleich zu anderen hessischen Städten im Prüfungsjahr 2019 mit 4,97% die höchste rechnerische durchschnittliche Verzinsung auf. Daran kann man erkennen, dass andere Städte offenbar eine bessere Zinsbindungsstrategie aufweisen und dadurch deutlich mehr von der derzeitigen Niedrigzinsphase profitieren. Zu den Ursachen könnten Sie, Herr Oberbürgermeister, als Kämmerer gern einmal Stellung nehmen. kritisch gesehen und als für nicht sachgerecht erachtet, wurde bei der in diesem Jahr veröffentlichten vergleichenden Prüfung auch die hohe rechnerische Tilgungsdauer der investiven Schulden der Stadt Kassel. Es ist nicht akzeptabel, dass mit einem rechnerischen Tilgungszeitraum von 22 Jahren die Stadt Kassel den längsten Tilgungszeitraum im Quervergleich aufwies. Und dabei geht es nicht nur darum, dass alle anderen Vergleichsstädte besser waren. Mit dem genannten Zeitraum wurde sogar die Warngrenze von 20 Jahren deutlich überschritten. Wenn also die Stadt Kassel 22 Jahre benötigt, um investive Schulden zurückzuzahlen, wie dies im untersuchten Zeitraum 2015 bis 2019 der Fall war, dann bedeutet dies, dass die Kreditlaufzeiten die Lebensdauer der finanzierten Investitionen überschreiten. Man spricht hier von mangelnder Kreditkongruenz. Die Warnschwelle von 20 Jahren lehnt sich dabei an die Abschreibungszeiträume typischer kommunaler Investitionen an. Überschreitungen dieser Warngrenze resultieren in der Regel aus zu niedrigen Tilgungssätzen bei Darlehensvereinbarungen oder aus Tilgungsaussetzungen aufgrund von Haushaltsschwierigkeiten. Hier sollten Sie bezüglich der Ursachen einmal für Aufklärung sorgen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. In Ihrer Rede zur Haushaltseinbringung haben Sie für sich postuliert, ich zitiere, zielgerichtet und sinnvoll für die Zukunft zu investieren und damit finanzpolitische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu tragen. Zitat Ende. Es ist aber weder nachhaltig noch verantwortlich, seine Schulden nicht innerhalb der Abschreibungszeiträume der Investitionen zurückzuzahlen. Das bedeutet nämlich, dass den Restschulden dann keine Werte und damit keine Sicherheiten gegenüberstehen. Bei jedem privaten Schuldner würde dies zur sofortigen Darlehenskündigung und zur Fälligstellung der restlichen offenen Forderungen führen. Die CDU erwartet, dass dieses Problem von Ihnen gelöst wird und die Stadt Kassel zukünftig nicht mehr mit solchen Prüfungsfeststellungen auffällig wird. Werfen wir nun einen Blick auf die Haushaltsdebatte und hier besonders auf die Änderungsanträge, die im Rahmen der zweiten Haushaltslesung im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen behandelt wurden und deswegen heute hier nicht erneut darüber abgestimmt werden muss. Dennoch möchte ich kurz ein paar Ausführungen zu den von der CDU eingebrachten Änderungsvorschlägen machen, auch wenn die grün-rote Mehrheit von unseren 14 Änderungsanträgen 13 abgelehnt hat. Das war ehrlich gesagt auch nicht anders zu erwarten. Schon beim Haushalt 2021 konnte nur ein Änderungsvorschlag der CDU die grün-roten Haushaltsbestimmer zur Zustimmung bewegen. Damals ging es um einen Antrag der CDU, mit dem wir zusätzliche Mittel für Baumpflanzungen in den Haushalt 2021 eingestellt haben. Damit sollten alte und kranke Bäume im Stadtgebiet schneller ersetzt und Bäume neu gepflanzt werden. Mit dem Beschluss unseres Haushaltsänderungsantrages standen dafür dann 300.000 Euro im Haushalt 2021 zur Verfügung. Und wir haben nicht schlecht gestaunt, dass der rot-grüne Magistrat im Haushaltsplanentwurf 2022 lediglich 150.000 Euro angesetzt hatte. Grüne und SPD haben also die Mittel für Baumpflanzungen halbiert. Also haben wir jetzt erneut den Antrag gestellt, diese Mittel wieder zu erhöhen, und zwar zumindest auf das Niveau der Jahre 2023 bis 2025, welches bei 285.000 Euro liegt. Das fand bei Grünen und SPD leider keine Zustimmung. Begründung für die Ablehnung, leider Fehlanzeige. Kommen wir zu einzelnen Schulen. An der Paul-Julius-von-Reuter-Schule existiert ein erheblicher Bedarf an baulichen Verbesserungen und an Neubaumaßnahmen. Diese Vorhaben, auf die ich hier aus Zeitgründen im Einzelnen nicht eingehen werde, sind derzeit im Investitionsplan für Folgejahre vorgesehen. Und deswegen haben wir beantragt, diese Investitionen vorzuziehen und somit eine schnellere Realisierung zu ermöglichen. Wenn man von Zukunftsfähigkeit einer Stadt spricht, liebe Kolleginnen und Kollegen von Grünen und SPD, dann kann man nicht nur den Radverkehr fördern, sondern dann muss man auch in die Bildungsinfrastruktur investieren. Das ist nämlich nicht nur im besten Sinne nachhaltig, sondern mit Blick auf unsere Kinder und deren Bildungschancen geboten. Leider haben wir dafür keine Mehrheit gefunden. Gleiches gilt für die Arnold-Bode-Schule und die Schule am Heideweg. Auch hier haben Grüne und SPD unsere Vorschläge leider abgelehnt. Die CDU wird die berechtigten Forderungen der Kasseler Schulen auch weiterhin unterstützen und auf investive Gleichbehandlung aller Schulformen achten. Bei den Schulen gibt es aber auch Bedarf an baulichen Verbesserungen, zum Beispiel bei den Fachräumen. Die entsprechenden Haushaltsansätze bei Grund-, Haupt- und Realschulen wollte die CDU zeitlich nach vorne ziehen. Sie ist damit leider an der Verweigerungshaltung von Grünen und SPD gescheitert. Wir sind mal gespannt, ob dann womöglich im Jahre 2023 mit der Umsetzung begonnen wird. Bereits seit Jahren kritisiert die CDU immer wieder, dass die Haushaltsansätze und damit die verfügbaren städtischen Mittel für die Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen zu niedrig sind. Hierbei geht es nicht nur um Straßenflächen, sondern allgemein um Verkehrsflächen, zu denen zum Beispiel auch Fußwege gehören. Wir wollen diese Infrastruktur in einem verkehrssicheren Zustand erhalten. Hier geht es um Verkehrssicherung, zu der die Stadt gesetzlich verpflichtet ist, und um Unfallvermeidung. Wer notwendige Instandsetzungen hinauszögert oder durch Unterfinanzierung nicht im notwendigen Maße leistet, der treibt auf lange Sicht durch die dann notwendigen grundhaften Erneuerungen die Kosten in die Höhe. Dann wird es für die Stadt und damit für den Steuerzahler teurer. Das wollten wir vermeiden. Rot-Grün hat unseren Antrag leider wieder einmal abgelehnt. Gleiches gilt auch für den Um- und Ausbau bzw. die Erneuerung von Straßen. Die im Haushalt hierfür veranschlagten Mittel sind für eine Stadt wie Kassel zu niedrig angesetzt. Die von der CDU beantragte Erhöhung dieser Mittel fand leider keine Mehrheit. Jeder von uns erinnert sich noch an das Desaster im Ergebnis der Planungen zur dringend notwendigen, grundhaften Erneuerung der Heinrich-Heine-Straße. Einer Straße der Zustandsklasse 6, die man eigentlich nur als Buckelpiste bezeichnen kann. Die Planungen lagen auf dem Tisch, Fördermittel standen bereit, die Ortsbeiräte Südstadt und Wehlheiten hatten zugestimmt. Geplant war die Neuanpflanzung von 122 Bäumen, mehr Platz für Fußgänger und eine Verkehrsberuhigung auf der Verbindung zwischen Wehlheiden und der Südstadt. Der Stadt war es allerdings im Vorfeld nicht gelungen, den BUND und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald davon zu überzeugen, dass die von der unteren Naturschutzbehörde ausgestellte Genehmigung zur Fällung von 90 Bäumen aufgrund des Baumzustandes notwendig war. Die Umweltverbände legten Einspruch ein und die Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Normalerweise kann man dann erwarten, dass mit einer gegebenenfalls modifizierten Planung ein erneuter Anlauf gestartet wird. Bei der Heinrich-Heine-Straße ist dies allerdings Fehlanzeige. Still ruht der See, möchte man sagen, da der Magistrat keinerlei Bestrebungen zeigte, das Bauvorhaben endlich umzusetzen und auch kein Geld dafür im Haushaltsplanentwurf 2022 veranschlagt wurde, hat die CDU beantragt, die notwendigen Mittel bereitzustellen. Grüne und SPD haben das abgelehnt und Herr Nolder kann oder will aktuell keine Aussage dazu machen, wie es in dieser Sache weitergehen soll. Da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln, meine Damen und Herren. Für die Sanierung der ebenfalls mit Zustandsklasse 6 klassifizierten Friedrich-Naumann-Straße und der angrenzenden Teilbereiche der Braunsbergstraße wollte die CDU Planungsmittel in den Haushalt 2022 einstellen. Damit hätten wir dafür sorgen können, dass die Sanierung der Straße 2023 erfolgt. Auch das haben Grüne und SPD mit ihrer Mehrheit verhindert. Manchmal geschehen allerdings noch Wunder und so konnten wir uns darüber freuen, dass die von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland eingerichtete Beratungs- und Begegnungsstätte gemeinsam statt einsam mit einem Zuschuss der Stadt ein auch vom Land Hessen gefördertes Projekt durchführen kann, bei dem Spätaussiedler beraten und bei der Bewältigung von alltäglichen Herausforderungen in verschiedenen Lebensbereichen unterstützt werden. Dies ist ein sehr wichtiges soziales Projekt, welches sehr nachgefragt ist und dank der breit gefächerten kostenlosen Angebote immer mehr Spätaussiedler anzieht. Wir bedanken uns bei allen, die mit ihrer Abstimmung dafür gesorgt haben, dass der CDU-Antrag eine Mehrheit gefunden hat. Mit insgesamt 83 Vorlagen gab es in der zweiten Haushaltslesung so viele Änderungsanträge von Fraktionen wie noch nie. Die CDU hat in jedem Einzelfall abgewogen, ob sie den Anträgen von anderen Fraktionen zustimmt oder nicht. Da gibt es Dinge, die wir unterstützt haben und andere, bei denen das nicht in Frage kam. Auffällig war, wie selektiv Grüne und SPD über 400.000 Euro zusätzlich an verschiedene Vereine und Institutionen fließen lassen. Die ideologische Handschrift war hierbei klar erkennbar. Und da passiert es natürlich schnell, dass man einmal über das Ziel hinausschießt. So haben Grüne und SPD in einem Deckungsvorschlag die Streichung des Zuschusses an den Verein Deutsche Sprache e.V. beantragt. Diesem Verein gehören zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an, darunter der ehemalige Oberbürgermeister Bertram Hilgen. Er schreibt, ich zitiere, wenn es den Verein Deutsche Sprache nicht gäbe, müsste man ihn schleunigst gründen. Denn er wirbt für einen sorgsamen Umgang mit unserer Muttersprache und wehrt sich gegen ihre Verdrängung aus vielen Bereichen unseres Lebens. Und er zeichnet Menschen und Organisationen aus, die sich um die deutsche Sprache verdient gemacht haben. Deshalb verdient er unser aller Unterstützung. Zitat Ende. Wir wissen, dass einige genderbeseelte AktivistInnen in der Pflege des Kulturgutes der deutschen Sprache eine unerhörte Provokation sehen, der man natürlich folgerichtig konsequent entgegentreten muss. Bei so viel Haltung ist den FreundInnen des Genderfiebers dummerweise entgangen, dass der Verein Deutsche Sprache e.V. gar keine städtischen Zuschüsse erhält. Dabei, meine Damen und Herren, will ich es bewenden lassen, obwohl es zu dem einen oder anderen Änderungsantrag sicherlich noch etwas anzumerken gäbe. Aber wie ich bereits sagte, fand die Diskussion in der zweiten Haushaltslesung statt und das ist in Anbetracht der Fülle an Vorlagen sicher auch ein sinnvolles Verfahren. Dass einige Beobachter darin ein leeres Ritual sehen, offenbart übrigens ein gefährliches Unverständnis des grundgesetzlich geschützten kommunalen Selbstverwaltungsprinzips. Für uns ist es nicht verwunderlich, dass auch der Haushalt 2022 kein großer Wurf ist. Nach wie vor vermissen wir notwendige Weichenstellungen für wichtige Themen der Zukunft. Wir können nicht erkennen, wie der grün-rote Magistrat bei den in Kassel im Vergleich zu anderen Städten geringen verfügbaren allgemeinen Deckungsmitteln einen dauerhaften Haushaltsausgleich auch dann sicherstellen will, wenn es zu steigenden Zinsen oder Einnahmeausfällen oder beiden gleichzeitig kommen sollte. Oder anders gesagt, wir legen in den Zeiten, in denen die wirtschaftlichen Rahmendaten gut sind, zu wenig weg für schlechte Zeiten. Vor allem die Grünen und die SPD seien daran erinnert, dass ein städtischer Haushalt die Funktions-, Leistungs- und Zukunftsfähigkeit einer Stadt sicherstellen muss und nicht dazu dienen soll, die politische Agenda von Parteien zu finanzieren. Die Mehrheitsfraktionen von Grünen und SPD in diesem Hause haben sich ein weiteres Mal bei so einigen Punkten nicht gescheut, städtisches Geld und damit das Geld aller Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zur Bedienung ihrer eigenen Klientel zu verwenden. Über politisch genehmen Vorhaben wird das Füllhorn ausgegossen, wohingegen politisch unliebsamen Projekten der Geldhahn zugedreht wird. Unter diesen Voraussetzungen sieht die CDU-Fraktion keinen Spielraum, dem Haushaltsplanentwurf 2022 zuzustimmen. Und deshalb lehnen wir ihn ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. von Rüden. Frau Elzner.
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Mitglieder des Magistrats, sehr geehrte KollegInnen der demokratischen Fraktionen und sehr geehrte GästInnen auf der Empore. Heute beschließen wir den Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 und damit die finanzielle Grundlage der Arbeit des Magistrats für die Stadtgesellschaft in den kommenden 12 Monaten. Der Weg, den wir mit diesem Haushalt gehen, ist klar zukunftsorientiert. Kassel beschreitet den Weg hin zur sozialökologischen Wende. Wir antworten mit diesem Haushalt als Kommune auf die großen Probleme unserer Zeit. Die Klimakrise ist längst bei uns angekommen. Hitzesommer und der Verlust von Biodiversität sind in Kassel deutlich messbar. Auch Wetterextreme bedrohen uns zunehmend. Lassen Sie mich sagen, als Bürgerin der Stadt Altena, jetzt Bürgerin der Stadt Kassel, ich habe live gesehen, wie es ist, wenn die Stadt, die man lange kennt, von der Flut, von den Regenfällen zerstört wird. Das wollen wir in Kassel nicht sehen, das wollen wir nirgendwo auf der Welt mehr sehen. Wir müssen gegen diese Klimakrise mit harten Bandagen vorgehen. Obwohl der globale Norden den menschengemachten Klimawandel hauptsächlich verursacht, bekommen die Menschen im globalen Norden die katastrophalen Auswirkungen der Klimakrise viel langsamer zu spüren als die Menschen im globalen Süden. Der Anstieg des Meeresspiegels bedroht das Leben an den Küsten. Trockenheit und Wüstenbildung zerstören Lebensräume von Mensch und Tier. Hitzesommer und Wetterextreme sorgen für extreme Schäden und nehmen lebensbedrohliche Ausmaße an, insbesondere im globalen Süden. Immer mehr Menschen müssen ihr Zuhause deswegen verlassen. Wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen der Klimakrise zu spüren bekommt und die letzte Generation, die diese noch abmildern kann. Mit dem Ziel, dass Kassel 2030 als erste Großstadt in Deutschland klimaneutral wird, bekennen wir uns klar zu unserer Verantwortung in der Bekämpfung der Klimakrise. Kassel kohlefrei. Im Fernwärmekraftwerk Kassel in Niederzwern soll spätestens in 4 Jahren anstelle von Kohle ausschließlich klimaneutrale Energieträger zum Einsatz kommen. Der Umbau des Kraftwerks bedarf erhebliche Investitionen. Die sind im Haushaltsplan vorgesehen. Er zahlt sich für Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit langfristig aus. Kassel kohlefrei ist einer der wichtigsten Schritte in ein klimaneutrales Kassel. Der Klimaschutz bleibt zentraler Arbeitspunkt für die grün-rote Koalition. Die im Juni beschlossene Sammelkostenstelle für die Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von 1 Million Euro sind auch im Haushalt 2022 verstetigt. Mit der Verstetigung der Klimamillionen statten wir die Stadt Kassel mit den nötigen personellen und finanziellen Ressourcen aus, die notwendigen Maßnahmen im Kampf gegen die Klimakrise umzusetzen und den Empfehlungen des Klimaschutzrats Folge zu leisten. Dieses Leitziel spiegelt sich in diversen Haushaltsposten wider. Sehr simplifiziert spricht Mensch bei grauer Energie von Energie, die bereits in Gebäuden verbaut ist. Sie können im Haushaltsplan sehen, dass sich die Kosten für Neubau im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert, die Ausgaben für Sanierung dahingegen fast verdoppelt haben. Der grüne Grundsatz unseres Stadtbaurats Christoph Neuder, Bestand vor Neubau, wird auch hier im Haushalt sichtbar. Ebenso bedrohlich und untrennbar mit der Klimakrise verbunden ist auch das Artensterben. Beide Krisen bedingen sich gegenseitig und können nur gemeinsam gelöst werden. Der Masterplan Stadtnatur mit 1,3 Millionen Euro und das Modellprojekt Zukunft Stadtgrün mit über 800.000 Euro sind weitere Beispiele für zentrale ökologische Projekte im Jahr 2022. Immer mehr Bäume sind durch den Klimawandel beschädigt. Deshalb ist die Erhöhung um fast 75.000 Euro für die Einrichtung einer Stelle im Projektmanagement in der Naturparkverwaltung Habichtswald wichtig und richtig, um den Herausforderungen für den Naturpark und der steigenden Inanspruchnahme durch den Klimawandel gerecht zu werden. Maßnahmen zum Klimaschutz sind dabei auch Maßnahmen zum Gesundheitsschutz. Gute Luft zum Atmen, sauberes Wasser, nachhaltig produzierte Lebensmittel, ausreichend Grünflächen und wohnortnahe Bewegungsräume sind elementare Rahmenbedingungen für ein gesundes Kassel. Selbstverständlich sind auch die jährlichen 3,75 Millionen Euro für den Ausbau der Radinfrastruktur wieder im Haushaltsplan vorgesehen. Als grüne Fraktion freuen wir uns besonders mit unserem Fraktionsantrag, der Förderung von Rahmenwerk langfristig Nachdruck zu verleihen. Es sollen Begegnungsprojekte in Stadtteile, wie beispielsweise das erfolgreiche Verkehrsexperiment in der Unteren Königsstraße, auch im Jahr 2022 ermöglicht werden. Damit Projekte Begegnungen gestalten und partizipative Momente für BürgerInnen in Kassel weiter ermöglichen. Auch die Digitalisierung kann einen gewissen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die 34.400 Euro, die im Haushalt 2022 für die Digitalisierung von Gremien eingestellt sind, sparen nicht nur Berge von Papier und ihren Versand. Auch zahlreiche Arbeitsstunden, um diese Papiermengen für uns fast täglich zu sortieren. Liebe Frau Stadtverordnetenvorsteherin, liebes Team des Stadtverordnetenbüros, vielen Dank an Sie für Ihren Einsatz für die papierlose Stadtverordnetenversammlung. Sie ist längst überfällig. Nun komme ich zu einem Thema, das uns dieses Jahr beschäftigt hat, wie wohl kein anderes, die Covid-19-Pandemie. Vorab möchte ich Ihnen einmal kurz darstellen, wie die Millionen für den Klimaschutz auch als Pandemieprävention wirkt. Covid-19 gehört zu den Zoonosen. Das sind diejenigen Infektionskrankheiten, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden können. Weitere Beispiele sind uns allen schon längst bekannt. SARS, MERS, die Pest, aber auch die Vogel- und die Schweinegrippe. Zu Zoonosen kommt es klassischerweise, weil Menschen ihren Lebensraum ausgeweitet haben, den Lebensraum von Tieren zerstört haben und Tiere zum Verzehr jagen. Auch der Rückgang der Biodiversität, der durch unsere aktuelle ausbeuterische und naturzerstörende Weise zu wirtschaften und dem menschengemachten Klimawandel vorangetrieben wird, spielt hier eine große Rolle. In ökologischen Systemen, in denen Artenvielfalt besonders hoch ist, breiten sich Viren nicht so schnell aus. WissenschaftlerInnen sind sich einig. Mittel- und langfristig kann das Risiko von Pandemien nur gemindert werden, wenn Lebensräume erhalten und intakt bleiben. Es wird zunehmend wichtig, Biodiversitätsschutz als Teil der Risikovorsorge zu begreifen, um nicht nur Ressourcen zu schützen, sondern auch unser Zusammenleben und unsere Gesundheit. Insofern sind die diversen im Haushalt für Natur- und Klimaschutz eingeplanten Mittel doppelt Gesundheitsschutz. Sie erhöhen lokal die Lebensqualität für uns vor Ort in Kassel und übernehmen global einen kleinen Teil der Verantwortung für Pandemieprävention. Die Covid-19-Pandemie schlägt sich massiv im Haushalt der Stadt im Jahr 2022 nieder. Ein Beispiel dafür sind die 500.000 Euro, die für die Weiterverfolgung der Kontaktpersonennachverfolgung eingestellt werden. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen meiner gesamten Fraktion einmal ganz herzlich bedanken an diejenigen, die das alles überhaupt möglich machen. Die MitarbeiterInnen im Gesundheitsamt, die BürgerInnen, die sich an die Infektionsschutzmaßnahmen halten, und vor allem das medizinische Personal, das nicht nur in Impfteams, sondern vor allem in den Kliniken aktiv ist, um andere Menschen in der Notaufnahme zu retten. Ihnen allen gebührt auch an dieser Stelle unser Dank. Kassel ist finanziell gut durch die Krise gekommen. Das liegt vor allem an den soliden Haushaltsplänen der vergangenen Jahre. Von 2012 bis Anfang 2017 war Kassel auf Geld aus dem kommunalen Rettungsschirm des Landes Hessen angewiesen. Einige von Ihnen sind live dabei gewesen. Auch der aktuelle Haushaltsplan ist wie auch in den letzten Jahren unter Grün-Rot gut und solide gestrickt. Eine gute Planung, aber vor allem viel Disziplin aus den Ämtern haben dafür gesorgt, dass auch im Jahr 2022 mit einem Überschuss gerechnet werden kann. Im ersten Entwurf war der Überschuss noch 1,4 Millionen Euro hoch. Nun ist er sogar nach den Fraktionsanträgen mit einem Überschuss von 3,1 Millionen Euro zu rechnen. Wir wollen die einschneidenden Veränderungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, nutzen, um längst überfällige Reformen umzusetzen. Eine wichtige Aufgabe dabei ist die Belebung der Innenstadt und ihre Transformation von einem Konsumort hin zu einem Aufenthaltsort und Treffpunkt für alle Menschen. Die Innenstädte der Zukunft bekommen ein anderes Gesicht. Mehr Kommunikation, weniger Konsum. Da ist auch das Ruhruhaus eine einmalige Chance für die Entwicklung der Innenstadt. Wir freuen uns, dass die Förderprogramme des Landes Hessen die Eigenmittel der Stadt Kassel von 250.000 Euro für die Belebung der Innenstadt um zusätzliche 700.000 Euro ergänzen. Wir stehen in dieser Angelegenheit klar hinter dem Leitbild der Innenstadt von unserem Stadtbaurat Christoph Nolder, diese als einen vielfältigen Ort von Kultur, Begegnung, Arbeit, Einkauf, Wohnen und Tourismus gleichmäßig zu entwickeln. Der vorliegende Haushalt investiert auch über die Pandemie heraus in die besonders herausfordernden Bereiche Soziales und Gesundheit. So sieht er beispielsweise eine wesentlich höhere Fördersumme für soziale Einrichtungen und Dienste vor. Unsere Stadt soll lebenswert sein. Sie muss dafür von Anfang an Lebensqualität bieten. Deshalb werden viele bewährte Projekte, wie zum Beispiel das Projekt Willkommen von Anfang an, fortgeschrieben. Damit Menschen niederschwellig am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, wurden im Haushalt 2022 weitere Mittel für Stadtteiltreffs und andere soziale Einrichtungen eingestellt. So auch 200.000 Euro für die Planungskosten für den neuen Stadtteiltreff Wilhelmshöhe. Ich weiß genau, woher das kommt. Damit diese Stadtteiltreffs hoffentlich bald wieder im vollen Umfang nutzbar sein werden, damit Zusammensein und gesellschaftliches Leben wieder möglich ist, möchte ich an dieser Stelle alle ZuhörerInnen nochmal an Sie appellieren. Informieren Sie sich über die Impfung und lassen Sie sich impfen, damit wir bald wieder gemeinsam sozial in der Stadt Kassel wie vorher und noch besser zusammen sein können. uns Grünen ist klar, jeder Mensch muss Zugang zu medizinischer und psychotherapeutischer Hilfe haben, ohne lange Wartezeiten. Gerade im Bereich der mentalen Gesundheit hat unser System aber Lücken. Das weiß jede Person, die schon mal auf der Warteliste für einen Therapieplatz stand. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit unserem grünen Fraktionsantrag das Zentrum für Psychotraumatologie ab dem kommenden Jahr mit 70.000 Euro unterstützen können. Seit etwa 15 Jahren besteht der Beratungsbereich im Zentrum für Psychotraumatologie. Seit der Pandemie ist er ehrenamtlich leider nicht mehr tragbar. Mit der Förderung durch den städtischen Haushalt wird so auch in der Pandemie die essentielle Beratung im Bereich medizinische Gesundheit gefördert und unterstützt. Hinsichtlich der Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte zum Haushaltsentwurf freut es uns besonders, dass dem Antrag des Ortsbeirats Wiesertor, die aufsuchende Suchthilfe vor Ort zu verstärken, zumindest teilweise entsprochen wurde. Das Diakonische Werk bekommt zukünftig zusätzliche 15.000 Euro für die wichtige Arbeit am Wiesertorplatz. Sozial- und gesundheitspolitisch begrüßen wir sehr, dass DrogennutzerInnen nicht weiter kriminalisiert werden und der Vorrang auf der aufsuchenden Suchtarbeit liegt. Nicht alle Menschen sind von der Pandemie gleichmäßig hart getroffen worden. Das liegt vor allem auch daran, dass nicht alle Menschen unserer Gesellschaft die gleichen Chancen haben. Trotz der gesetzlichen Verbote findet Diskriminierung in vielen alltäglichen Situationen statt. Menschen erleben Benachteiligungen etwa aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Identität, ihrer Religion, ihres Alters oder aufgrund von körperlichen oder geistigen Behinderungen. All diese Diskriminierungen sind miteinander verschränkt. Sie müssen intersektional betrachtet werden. Daher sind im Haushalt 2022 Mittel für die Schaffung des neuen Amtes für Chancengleichheit eingestellt. Kassel bekommt ein Amt für Chancengleichheit. Damit ist schon jetzt ein zentrales Wahlversprechen der Grünen eingelöst und bald wird auch spürbar mehr Antidiskriminierungsarbeit auf intersektionaler Ebene für die BürgerInnen in Kassel spürbar sein. Das Amt ist im Dezernat 5 von Ulrike Gothe angesiedelt und es trägt zu Recht den Begriff Chancengleichheit im Namen. Konkret wird neben dem Frauenbüro, dem Wir-Vielfaltszentrum, der Integrationsbeauftragten, dem Bereich queeres Leben auch eine Antidiskriminierungsstelle im Amt angesiedelt werden. Personell befindet es sich gerade noch im Aufbau. Dort sollen dann aber Aufgabenstellungen struktureller Ungerechtigkeiten mit entsprechender Expertise angegangen werden, um diese mit einem möglichst intersektionalen Ansatz zu verfolgen, damit sie dauerhaft gelöst werden. Mit einer Beratungs- und Beschwerdestelle im Antidiskriminierungsbereich soll das Amt im Alltag marginalisierten Gruppen helfen, sich selbst zu stärken und sich zum Handeln zu ermächtigen. Antidiskriminierung ist dabei aus Sicht der Grünen eine Querschnittsaufgabe, die es in allen Handlungsfeldern der Stadtpolitik mitzudenken gilt. Die intersektionale Bekämpfung Diskriminierung in der Stadt Kassel, dass sie strukturell ein Amt zur Verfügung gestellt bekommt und im Haushalt 22 und auch in den fortlaufenden die finanziellen Mittel dafür bereitgestellt hat, das ist ein echter Erfolg für die Antidiskriminierungsarbeit in Kassel und wird die Lebensqualität der BürgerInnen verbessern. Unter einem Dach finden sich in dem Amt dort demnächst auch die Antidiskriminierungsmaßnahmen zusammen, die jetzt schon im Haushalt für das kommende Jahr eingestellt sind. Besonders freuen wir uns mit unserem Fraktionsantrag, die Beratungsangebote des Frauentreffs Brückenhof mit zusätzlichen 50.000 Euro zu unterstützen. Diese beziehen sich auf das alltägliche Leben der Frauen am Brückenhof, direkt vor Ort. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf Hilfe bei finanziellen Schwierigkeiten, familiären Fragen, Fragen zur Wohnsituation, Hilfen bei beruflicher Orientierung, aber auch Hilfen bei der Einbürgerung und viel mehr. Die Arbeit von Institutionen wie dem Frauentreff Brückenhof ist unverzichtbar für unser Zusammenleben in Kassel und wird jetzt zu Recht noch weiter von der Stadt gefördert. An dieser Stelle möchte ich auch einmal auf die Fraktionsanträge der demokratischen Oppositionsparteien eingehen. Wie Herr von Rüden schon gesagt hat, bei 83 Änderungsanträgen kann man dabei nur exemplarisch vorgehen. Vorab möchte ich dazu, wie auch schon im Finanzausschuss, einmal loben, dass die Fraktion Die Linke Deckungsvorschläge für ihre Änderungsanträge gemacht hat. Nur leider sind die Deckungsvorschläge nicht realistisch. Die vorgeschlagene Erhöhung der Spielautomatensteuer hilft den glücksspielsüchtigen Personen aus gesundheitspolitischer Sicht nicht, auch nicht im Sinne der Prävention. Der zweite Deckungsvorschlag, den Gewerbesteuersatz zu erhöhen, der muss jedes Jahr aufs Neue geprüft und mitbedacht werden. Nur für die aktuelle Finanzlage der Stadt Kassel und für die aktuelle Wirtschaftslage ist er kontraproduktiv. Eine Erhöhung um 20 Punkte würde uns auf eine Ebene mit Frankfurt am Main stellen. Dabei muss der Gewerbesteuererhebesatz aber auch mit den Umlandgemeinden auf ungefähr einem Level liegen. Die Fraktion Die Linke hat einen Änderungsantrag eingebracht, den ÖPNV an Wochenenden kostenlos anzubieten. Diese Vorstellung finden auch wir Grüne gut. Doch über eines sollten wir uns hier im Klaren sein. Die Stadtverordnetenversammlung und ihre Fraktion hat ganz sicher mehr gute Ideen für die Stadt Kassel, als Geld vorhanden ist. Für uns Grüne steht fest, die Verkehrswende in der Stadt und auf dem Land gelingt nur mit einem starken und zuverlässigen Schienenverkehr. Das erfordert einen Aus- und Umbau im Nah- und Fernverkehr, eine getrennte Bewirtschaftung von Infrastruktur und Betrieb und eine erhebliche Angebotsausweitung. Das schaffen wir aber nicht, wenn wir keine Einnahmen oder nur geringe Einnahmen haben. Das kann die Stadt Kassel schlichtweg alleine nicht stemmen. Das gilt ebenso für den Antrag der Linken, Menschen finanziell zu unterstützen, die durch kleinen Wohnraum weniger Ressourcen verbrauchen. Während wir bei der sozialökologischen Transformation unserer Gesellschaft so stark voranschreiten, wie es eine Kommune wie Kassel mit ihren Haushaltsmitteln gerade kann, blicken wir auch nach Berlin. Viel zu lange haben progressive Kommunen wie Kassel die Defizite einer konservativen Bundesregierung versucht aufzufangen. Wir blicken nun auf die neue Bundesregierung und hoffen, dass sie die vielen Maßnahmen, die wir in Kassel für ein ökologisches und soziales Zusammensein bereits dieses Jahr und die vergangenen Jahre getroffen haben, auch finanziell unterstützen werden. Ich kann mich wohl darauf verlassen, dass alle Fraktionen sehr eifrig dabei sein werden, hier in einem Jahr oder auch zu anderen Zeitpunkten Zwischenbilanzen zu ziehen. Zu den Fraktionsanträgen der CDU. Sie kennen die Prioritätenlisten aus dem Gebäudesanierungsprogramm. Das Sanierungsbedarf an allen städtischen Gebäuden feststellt, so auch an Schulen. Zusätzlich zu den Bedarfen gibt es hier natürlich noch Förderprogramme von Bund und Land. Daraus soll das Bestmögliche für Kassel und dessen Schulen herausgeholt werden. Wir hoffen auch auf weitere zukunftsfähige Investitionsprogramme. Es ist grundsätzlich gut, dass auch Sie als CDU hinter Investitionen an Schulen stehen. Mit dem schlichten Wunsch nach mehr können Sie vielleicht Punkte in einer Rede haben, aber dabei haben Sie noch nicht weit genug gedacht. Sie werden feststellen, dass die Stadt Kassel schon viel Geld in Schulen steckt und das nicht nach spontaner Lust und Laune, sondern bedarfsorientiert und mit Plan. Daher können Sie dem Haushalt dahingehend noch zustimmen. Bei Ihrem Antrag bezüglich der Bäume sind Sie leider einem Fehler unterlaufen. Viel des Bepflanzungsbudgets steckt bereits in anderen Planungsbudgets. Das heißt, wenn etwas gebaut wird, denkt der Stadtbaurat direkt die Bäume mit. Das Budget, das Sie angesprochen haben, ist lediglich für den Ersatz- und den Zusatzbaumpflanzungstopf vorgesehen. Es sind bei den Fraktionsanträgen aber auch ältere Anträge wieder mit dabei. So zum Beispiel das Out-of-the-Box-Konzept der FDP, einen Radhighway zu bauen. Um FahrradfahrerInnen nicht mehr über die Straßen, sondern über den Straßen auf der ersten Etage durch die Stadt zu bringen. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Idee nicht von einer Person stammt, die so häufig mit dem Rad unterwegs ist. Alle VerkehrsteilnehmerInnen in unserer Stadt sollten gleichberechtigt sein. Die Lösung sind bessere und sichere Fahrradwege und sicher nicht die FahrradfahrerInnen auszusondern, um dem Auto die komplette Straße zu überlassen. Wir haben sinnvollen und finanzierbaren Oppositionsanträgen auch zugestimmt. So haben die Koalitionsfraktionen den Antrag der Linksfraktion, kostenlose Schwimmkurse in städtischen Bädern für Kinder bis 13 Jahre zu ermöglichen und dieses Anliegen mit 72.000 Euro zu finanzieren, unterstützt. Die Pandemie hat wie ein Brennglas auch eine weitere große gesellschaftliche Herausforderung noch sichtbarer gemacht. Fehlinformationen und menschenverachtende Verschwörungsmythen kursieren. Sie bieten den Nährboden für Hass und Hetze und gipfeln in Gewalt. Demokratiefeindlichkeit und Rechtsextremismus sind nicht seit kurzem erst ein Problem für unsere Gesellschaft, und zwar ein großes. Es sitzen verdammt nochmal FaschistInnen in deutschen Parlamenten. Diese Krise spiegelt sich auch in den Änderungsanträgen der AfD-Fraktion wider. Sie sind rassistisch, kunst- und jugendfeindlich, kunst- und kulturfeindlich, jugendfeindlich, bildungsfeindlich, nationalistisch und schlichtweg rechtspopulistisch. Es ist widerlich, denjenigen finanzielle Mittel kürzen zu wollen, die unsere besondere Unterstützung beim Ankommen in unserer Gesellschaft brauchen. Es ist egal, ob das freiwillig zugezogene Menschen oder schutzsuchende Geflüchtete aus den Krisengebieten dieser Welt sind. Es ist richtig, ergänzend die TrägerInnen zu unterstützen, die sich um Familien, Kinder und Jugendliche dieses Personenkreises hauptsächlich, wenn auch nicht ausschließlich, kümmern. Als Beispiele hierfür will ich nennen Bengi, Schlachthof, Familienzentrum Nordstadt, Streetboxer, Freestyle und viele, viele andere. Im Namen meiner Fraktion darf ich mich herzlich bei all diesen Institutionen bedanken. Ihre Arbeit ist wichtig, richtig und wir begrüßen die Unterstützung dieser Institutionen durch den städtischen Haushalt auch im Jahr 2022. Bei Investitionen in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit oder ohne Migrationshintergrund ist auf mittlere und langfristige Sicht kein Euro zu viel angelegt, denn Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Das hört man viel zu oft, aber das stimmt. Da muss ordentlich investiert und auf gar keinen Fall gespart werden. Zur Bildung, Kindern und Jugendlichen komme ich später noch einmal. Zurück zum eigentlichen Thema. Politische Bildung ist ein Teil der großen Strategie gegen Hass und Hetze. Wir freuen uns auch deshalb, dass der Fraktionsantrag unserer Koalition aus dem vergangenen Jahr offen für Vielfalt mit 20.000 Euro zu unterstützen, sowie die Förderung der Gedenkstätte und des Archivs in Breitenau auf 30.000 Euro zu erhöhen, verstetigt wurde. Kassel ist eine Stadt voller Kunst und Kultur. Und Kultur ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Sie spielt für das Zusammenleben in der Stadt eine herausragende Rolle und die Vielfalt macht Kassels Kulturszene einzigartig. Die Pandemie hat viele KünstlerInnen vor völlig neue Herausforderungen gestellt und die prekäre Lage verschlechtert. Mit unseren Fraktionsanträgen möchten wir dieser Situation entgegenwirken. Mit Mitteln für Vernetzung im Kulturbereich in Höhe von 20.000 Euro können KünstlerInnen dauerhaft wirksam unterstützt werden. Die Förderung bietet nicht nur die Möglichkeit, die Situation der Pandemie zu überstehen, sondern sie fördert die Vernetzung in Kassels vielfältiger Kulturszene langfristig. Auch das Musikzentrum im Kutscherhaus wird im kommenden Haushalt mit 20.000 Euro unterstützt. Die Gesamtkosten konnten während der Pandemie nicht mehr alleine gestemmt werden. Das Musikzentrum im Kutscherhaus ist aus der Gesamthochschule Kassel historisch gewachsen und mit seiner musischen Förderung für Kinder und Jugendliche hat es eine herausragende Position. Auch der Documenta wird während der Pandemie finanziell der Rücken gestärkt. Wir freuen uns außerdem, besonders mit einem Fraktionsantrag, die Arbeit der in Kassel ansässigen Stiftung Brückner Kühner mit 50.000 Euro unterstützen zu können. Dieser Zuschuss kann teilweise, wie Sie vorhin schon angesprochen hatten, aus der Streichung des Zuschusses für den Kulturpreis Deutsche Sprache, der zwar nicht direkt Finanzempfänger ist, aber auch von der Eberhard Stöck Stiftung in Baden-Baden und dem Verein Deutsche Sprache e.V. in Dortmund verliehen wurde. Das Geld ging dennoch direkt an den Kulturpreis und nicht an den Verein, da hatten Sie durchaus recht. Das haben wir aber auch gemeinsam im Finanzausschuss nochmal erörtert, das ist nichts, was Sie vorher herausgefunden haben. Gut, dass wir es im Finanzausschuss nochmal erörtert haben und auch gut, dass das Geld jetzt in die Stiftung Brückner Kühner investiert werden kann, weil die Stiftung ist herausragend für Kassel. Sie hat mehrere Säulen. Dazu gehört unter anderem das Comic-Kolloquium, das Andenken an Brückner Kühner in deren Haus, den Literaturpreis für grotesken Humor und die Förderung von Sprachkunst. Diese Stiftung bereichert Kassels Kulturlandschaft enorm. Auch Sport schafft Gemeinschaft. Sport prägt Lebensgefühl, fördert Gesundheit, verbindet und baut Vorurteile ab. Sport ist so vielfältig wie die Menschen in Kassel. Wir freuen uns auch hier darüber, dass im Haushalt mehr anerkannte Sportvereine gemäß der Sportförderrichtlinien in Kassel vorgesehen sind. Besonders freuen wir uns, dass unser Fraktionsantrag aus dem letzten Haushalt 50.000 Euro für den ESV Jahn bzw. Dynamo Windrad verstetigt wurde. Sport mit dem Schwerpunkt auf Jugend- und Migrationsbetreuung in Rothen-Dittmold kann so auf der Sportanlage in der Mittelfeldstraße langfristig sichergestellt werden. Mit dem Haushalt 2022 wird ebenfalls fortgesetzt der Ausbau von Schulen und Kitas, bedarfsorientiert und mit Plan. Parallel zu Projekten, die über die GWG Pro abgewickelt werden, ist hier insbesondere die Förderung von Kitas mit 835.000 Euro zu nennen. Es soll mehr bedarfsorientierte Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren geben, bei denen die Stadt Tagespflegepersonen vermittelt und fachlich begleitet. Die Zahl der jährlich geplanten Kita- und Kindergartenplätze in städtischer und freier Trägerschaft steigt im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt über 400 Plätze an. Die Förderung von zusätzlichen pädagogischen Fachkräften für das Programm Sprachkita, weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist, freut uns ebenfalls besonders. Die dafür eingestellten 1 Million Euro werden durch das Bundesprogramm zu 65% getragen. Und angepasst an die aktuelle pandemische Lage sind auch hier die Ausgaben im Bereich Bildung. Es werden zusätzliche Mittel für die Schulung nach Infektionsschutzgesetz für Auszubildende und PraktikantInnen im Bereich von Kitas und Kindergärten eingestellt. Darüber hinaus sind im Haushalt über 3,6 Millionen Euro für den Grundschulplatzausbau an 6 verschiedenen Schulen vorgesehen. Weiterhin wird in der Bildungsregion Waldau bzw. Kassler Osten investiert. Zudem wird geplant, dass mehr SchülerInnen das Angebot des Mittagessens in Anspruch nehmen können. Und im kommenden Jahr will die Stadt Kassel außerdem viel mehr GrundschülerInnen einen Platz im Pakt für den Nachmittag zur Verfügung stellen. Das ist ein besonderer Schritt auch im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit. Es sind deutlich mehr Plätze in städtischen Kitas und in der für die Grundschulkindbetreuung vorgesehen, sowie generell mehr Geld für den Ganztagsausbau. Diese entlasten gerade Alleinerziehende stark und steigern, da sind sich tatsächlich fast alle Forschenden in der Pädagogik einig, wie kaum etwas anderes die Bildungsgerechtigkeit. Zusätzlich wird Digitalisierung an Schulen massiv vorangetrieben. Hier investiert die Stadt Kassel im Haushaltsjahr 2022 zusätzlich zum Digitalpakt von Bund und Land intensiv in IT-Infrastruktur und vor allem IT-Support an Kasseler Schulen. Viele der jüngeren Menschen können sich daran erinnern, wie es ist, im Klassenraum ein Whiteboard zu haben oder ein Smartboard und die LehrerInnen können es nicht bedienen und zeichnen mit dem Edding drauf. Dem soll hiermit vorgebeugt werden. Auch die außerschulische Bildung wird mit diesem Haushaltsplan in den Blick genommen. Unter diesem Stichwort ist unter anderem die Einrichtung des Jugendgremiums zu sehen. Deren Konzeptionierung wir als Stadtverordnetenversammlung bereits im Herbst 2016 beschlossen haben. Das Geld dafür steht im Haushalt 2022 bereit. So wird unter anderem die pädagogische Begleitung für nächstes Jahr ausgeschrieben und 2022 besetzt. Das Jugendgremium kann dann endlich an den Start gehen. Wir freuen uns auch hier über Verstetigung unseres Fraktionsantrags vom letzten Jahr zum Tag der Erde. Hier werden 20.000 Euro für weitere Umwelt- und Naturbildung verstetigt. Dabei wird auch wirtschaftliche Bildung beachtet, wie mit den 25.000 Euro für den Verein Caribou, der die Bildungsangebote im Rahmen von Kassel Strategie Fair Trade Town hiermit finanziell fördert. Wir freuen uns sehr mit unserem Fraktionsantrag der Koalition, außerdem den Verein Zirkotopia e.V. zu fördern. Mit zusätzlichen 12.000 Euro kann der Verein hier seine pädagogische Arbeit im Zirkusbereich fortsetzen. Konkret geht es um das Projekt Buntmaus. Das ist eine inklusive Zirkusgruppe für Kinder ab 6 Jahren und ein Jugendvarieté für Jugendliche ab 14 Jahren. Im Bildungsbereich hat, um es zusammenzufassen, unsere Dezernentin Ulrike Gothe mit ihrem Fokus auf zukunftsorientierte Bildung und Bildungsgerechtigkeit die richtigen Schwerpunkte auch für das Haushaltsjahr 2022 gesetzt. Lassen Sie es mich zum Abschluss ganz kurz zusammenfassen. Auch dieser Haushalt trägt wieder eine deutlich grün-rote Handschrift. Er stellt die finanziellen Mittel für die kommunalen Antworten auf die großen Probleme unserer Zeit im Haushaltsjahr 22 dar. Mit dem Haushalt geht mehr Natur- und Klimaschutz, mehr Lebensqualität in Quartieren, mehr verantwortungsbewusster Umgang mit der Pandemie, mehr Soziales, mehr Antidiskriminierung, mehr Kultur, mehr Sport, mehr Demokratie, mehr Bildungsgerechtigkeit. Kurzum, mehr für Kassel. Ich bitte Sie daher im Namen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen um Ihre Zustimmung für den heute vorgelegten Haushaltsplan 2022. Vielen Dank.
Herr Bickel. Ja. Vielen Dank, Frau Elzner. Die Reihenfolge der Wortmeldung: Herr Bickel und Herr Düsterdiek. Und Herr Dreyer danach. Herr Dr. Hechelmann danach.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsteherin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Jetzt haben wir ja einiges zum Haushalt gehört, wie auch schon auf dem Weg dahin. Das übliche Bild, die klassische Vorstellung, die grün-rote Koalition wischt die Oppositionsanträge reflexartig beiseite, ohne konkret mit Argumenten sachlich dagegen zu halten. Stattdessen wird sich genüsslich Zeit genommen, wie auch bereits im Ausschuss, über Stunden hinweg die eigenen Anträge zu feiern, immer wieder auszuwälzen, wem noch etwas Gutes getan werden kann. Immer schön verteilen, als läge das Geld auf der Straße, als wären das Geschenke. Dass das Geld irgendwo herkommen muss, übergehen Sie dabei völlig. Denn die Entlastung der Steuerzahler, der unserer Bevölkerung, kommt Ihnen erst gar nicht in den Sinn. Im Großen und Ganzen wirkt Ihr Haushalt wenig abgestimmt, eher chaotisch. Eine Strategie oder gar einen roten Faden sucht man im Haushalt 22 vergeblich. Sie nennen das große Ziel Klimaschutz, die Klimaneutralität bis 2030 immer wieder. Die Öffentlichkeit hingegen fragt sich aber, wie sieht es mit dem Weg daraufhin aus? Welchem Plan folgen Sie? Im Haushalt ist dieser nicht zu finden. Messbar und damit steuerbar ist da nichts. Wie auch, wenn große Teile der städtischen Verantwortungsbereich gar nicht im Haushalt vorkommen. Ich spreche da von der Auslagerung städtischer Aufgaben in privatrechtliche Unternehmen. Ihr jüngster Liebling, die WWG Pro, gegründet als Entwicklungsgesellschaft mit der Zusage, sie für die nötige Sanierung der Schulen einzusetzen. Ja, auch wir Freien Demokraten haben dem zugestimmt, weil wir es unerträglich fanden, dass die schäbigsten Gebäude in der Stadt ausgerechnet die Schulen sind. Aber mittlerweile wollen Sie mit dieser Gesellschaft auch Eisporthallen und Feuerwehren bauen. Die Auslagerung städtischer Aufgaben wie bei der GWG Pro begründen Sie gerne mit dem Gewinn an Flexibilität und Schnelligkeit. Aber gerade das erreichen Sie doch nur dadurch, dass Sie Aufgaben der politischen Prozesskontrolle und der Transparenz entziehen. Oder wollen Sie etwa ernsthaft behaupten, dass ein Mitarbeiter der GWG Pro per se schneller und effizienter arbeitet als ein Mitarbeiter der Stadt? In Wahrheit geht es Ihnen darum, das Vergabe- und Tarifrecht einfach auszuhebeln. Sie schaffen sich ein privatrechtlich organisiertes Bauamt, dessen Aktivitäten im städtischen Haushalt nicht auftauchen. Die Gesamtheit dieses Geflechts öffentlicher Aufgaben in privatrechtlichen Gesellschaften nennen Sie dann den Konzern Stadt Kassel. Wie genau verhalten sich die Schuld- und Haftungsverhältnisse? Das kann man wirklich ganz schlecht sagen. Zwar listen Sie Verschuldung und Verlustübernahmen auf, jedoch fehlen völlig Daten zur Transparenz der Verschuldung, Kapitalstruktur und zur aktuellen Geschäftslage des Konzerns. Unterm Strich haftet die Stadt und wir wissen weder konkret wofür, und schon gar nicht für wie viel. Das finanzielle Gesamtrisiko des Konzerns kennen weder Sie noch ich. Was wir aber wissen, auf diesem Wege werden wir als Stadtverordneter von wichtigen Stellschrauben der Stadt ausgeschlossen und an unserer Aufgabe der politischen Steuerung gehindert. Was wir nicht mehr prüfen können, geben wir völlig aus der Hand. Und damit zurück zur Frage der Klimaneutralität. Wie viel Prozent des CO2-Ausstoßes im Verantwortungsbereich der Stadt Kassel kennen Sie eigentlich, wenn doch große Teile von ausgelagerten Geschäftsbereichen verursacht werden? Wie wissen Sie überhaupt, wann das Ziel der Klimaneutralität erreicht ist? An welchen Meilensteinen wollen Sie sich messen lassen? Es drängt sich der Eindruck auf, dass Sie Politik aus dem Bauch heraus machen, anstatt der Verantwortung strategisch nachzukommen. Sie behaupten, Sie gingen in Ihrem Haushalt das Thema Digitalisierung an, zum Beispiel im Projekt Smart City. Das begrüßen wir Freien Demokraten grundsätzlich. Eine moderne Verwaltung arbeitet natürlich digital. Jedoch ist das nicht alles. Wenn Sie sich 2 Jahre Zeit nehmen, um erst eine Strategie zu entwickeln, ist das zu langsam. Sie müssen jetzt anfangen, agil zu handeln. Digitalisierung ist nicht das Verteilen von Hardware. Digitalisierung heißt, Prozesse und Arbeitsweisen zu ändern. Am Ende findet genau das in den Köpfen statt und nicht einfach durch den Austausch des Papierblatts durch ein Tablet. Wie wollen Sie eigentlich diese Transformation lenken und gestalten? Ihr Haushalt ist dazu mal wieder nicht in der Lage. Obwohl ihr ihnen mit Produkten, Zielen, Kennzahlen doch alle Instrumente in die Hand gäbe. Sie verzichten aber auf deren sinnvollen Einsatz. 2 Beispiele. Das Produkt 111.24 Smart Kassel. Hier erheben Sie gar keine Kennzahlen. Hier messen Sie sich allen Ernstes an gar nichts. Sie leisten sich bei einem der wichtigsten Zukunftsthemen eine 2-jährige Strategieentwicklungsperiode und haben nicht einmal Kennzahlen, auf die Sie hinarbeiten wollen. Wer so beim Hochsprung nicht einmal eine Latte auflegt, der bleibt garantiert nicht hängen. Beim Produkt 243.02, Digitalisierung von Schulen, formulieren Sie völlig unkonkrete Ziele, beispielhaft für den ganzen Haushalt. Ich zitiere Seite 299 Ihres Haushalts. Ziele: Förderung der Nutzung von pädagogischer Infrastruktur, Optimierung des Lehrmitteleinsatzes durch Digitalisierung und Erfüllung des Bildungsauftrages. Ich übersetze das einmal kurz. Das heißt so viel wie: Es soll irgendwie besser werden und es soll irgendwie möglichst gut laufen. Das sind einfach keine Ziele, das sind Nebelkerzen. Nutzen Sie mal Wikipedia und schauen Sie sich an, wie Ziele formuliert werden sollten. Bitte fangen Sie endlich an, Ziele konkret zu formulieren und sie mit passenden Kennzahlen messbar zu machen. Nur so können Sie mittelfristig Orientierung geben und sich für Erreichtes, aber auch für Nicht-Erreichtes hier politisch verantworten. Und übrigens, Zählen von Computern, die ausgeteilt wurden, das ist keine sinnvolle Kennzahl. Dabei ist es doch so wichtig, dass unsere Schulen im digitalen Zeitalter ankommen. Dieser Schritt ist zentral für ein modernes Bildungssystem, das jedes Kind unabhängig vom Elternhaus die gleichen Chancen eröffnet. Hierfür braucht man nicht nur die Anschaffung digitaler Infrastruktur, sondern auch deren laufende Betreuung. Wir Freien Demokraten wollen deshalb für jede Schule einen Digitalhausmeister als ständigen IT-Beauftragten, der über die ersten Hürden hinweghilft und den Transformationsprozess begleitet. Nur so ist es möglich, alle mitzunehmen auf dem Weg. Wenn Sie nur Computer in die Schulen stellen, um am Ende einen grünen Haken an Ihre Kennzahl zu machen, werden Sie das so wichtige und knappe Personal auf dem Weg verlieren. Diese Gefahr ist außerordentlich real. Eine aktuelle Umfrage des Philologenverbandes hat ergeben, dass in Deutschland fast 2/3 der Lehrer nicht auf professionelle IT-Hilfe zurückgreifen können. Deutschland verschläft enorme Chancen der Digitalisierung, wenn nicht alle ihren Beitrag dazu leisten. Dazu gehört auch eine strategische, vorausschauende Planung der Stadt Kassel. Die neue Ampelkoalition mit der FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat einen Digitalpakt 2.0 angekündigt, damit den Schulen endlich das Geld für die digitale Technik und deren Betreuung ankommt. Wir Freien Demokraten setzen darauf, dass Kassel diese Hilfe des Bundes klug und nachhaltig ausschöpft. Aber auch ohne Bundesmittel müssten Zukunftsprojekte in Kassel nicht am Geld scheitern. Sie planen mal wieder mit einem deutlichen Überschuss im Haushalt 2022. Mit einem Überschuss zu planen, um bei unerwarteten Aufgaben reagieren zu können, ist per se plausibel. Aber vergessen Sie bitte nicht, woher das Geld kommt. Es sind Abgaben und Steuern der Bürgerinnen und Bürger. Gerade im Jahr 2022, in dem wir mit Schwung aus der Krise kommen wollen, sollten wir uns sehr gut überlegen, für was wir dieses Geld einsetzen. Stattdessen schaffen Sie sich erneut versteckte Puffer im Haushalt. Ich spreche hier von den Personalkosten. Bereits seit 2016 fällt der Anteil der zum 30. Juni eines Jahres besetzten Bahnstellen von 89% auf mittlerweile in 2019 84%, wie wir eben schon gehört haben. Das ist aber gar nicht der Kern des Problems. Ihre Personalaufwendungen steigen mittlerweile von 163,7 Millionen Euro im Jahr 2018 auf 202,9 Millionen Euro im Jahr 2020. Das sind 24% Anstieg. Im tatsächlichen Ergebnis jedoch, seit 2018 liegen sie jeweils deutlich unter den Ansätzen im Planhaushalt. Zuletzt liegen sie 3,15 Millionen Euro im Ergebnis 2020 unter den Planansätzen. So halten sie sich eine heimliche Reserve im Haushalt, die sie der Bevölkerung nicht offenlegen wollen. Und das ist das Problem an den Personalkosten, nicht der Stellenbesetzungsgrad per se. Diese Reserve sorgt gerade für Intransparenz und bindet Steuergelder, die in unserem Aufschwungsjahr 2022 doch so wichtig bei den Bürgerinnen und Bürgern belassen werden könnten. Sie könnten diese Mittel ebenso in Zukunftsprojekte investieren oder direkt dem Steuerzahler zurückgeben. Wir Freien Demokraten haben daher beantragt, den Ansatz der Personalaufwendungen im Haushalt um 3,15 Millionen Euro zu senken. So schafft man finanzielle Transparenz, so deckt der Haushalt den tatsächlichen Personalbedarf, so macht man sich ehrlich gegenüber den Bürgern und Steuerzahlern. Doch am Ende ist es Ihnen wichtiger, durch einen Buchhaltungstrick die Überschüsse abzusichern, sodass sich der Kämmerer erneut im Glanz der Überschüsse sonnen kann. Insgesamt ist Ihr Haushalt chaotisch, intransparent, ziellos. Wir Freien Demokraten lehnen ihn daher ab. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Herr Düsterdiek.
Verehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Bevor ich Sie in Bezug auf den Haushalt 2022 einige Minuten durchs Programm führe, gestatten Sie mir eine persönliche Anmerkung. Als ich vor einigen Jahren begann, mich mit der Kommunalpolitik zu beschäftigen, hatte ich die naive Vorstellung, dass es vor Ort in Kassel darum geht, dass im positiven Sinne möglich zu machen und sich der politische Streit lediglich an der Frage, welche Wege zu möglichen gangbar sind, entzündet. Heute sehe ich das weitgehend anders, Denn das Mögliche ist leider getreu dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf, von der jeweiligen Machtarithmetik zur Unmöglichkeit erklärt worden. Und sehr geehrte Frau Elsner, Ihren sozialökologischen Haushalt müssen Sie mir unbedingt mal Ende nächsten Jahres zeigen. Dann können wir beide vielleicht mal den Faktencheck machen nach dem Vorbild der heute Abend laufenden Sendung Hart aber fair. Ich bin da mal gespannt drauf. Man muss aber jetzt mit mir kein Mitleid haben, denn mein ganz persönlicher Haushalt für Kassel ist ausgeglichen, da ich einer Illusion ärmer, aber gleichzeitig einer Gewissheit reicher geworden bin. Der Herr Oberbürgermeister hat oftmals betont, dass er bei den kommunalen Finanzen auf Sicht fährt. Dagegen lässt sich im Grunde auch nichts sagen. Wir sind aber in Kassel schon seit einiger Zeit aus dem Nebel rausgefahren. Und in der Tat ist es so, das zeigen die meisten Kennzahlen zum Haushalt auf den ersten 83 Seiten, dass sich die Stadt Kassel in den letzten gut 8 Jahren sukzessive konsolidiert hat. Darüber hinaus hat die Stadt jetzt 224 Millionen Euro an Rücklagen angehäuft. Die hessische Gemeindehaushaltsverordnung in ihrer neuesten Fassung schreibt in Paragraph 24 vor, dass die Kommunen Rücklagen bilden und die Rücklage für mögliche Fehlbeträge genutzt werden sollen. Rücklagen können aber auch zur Absicherung und den Ausgleich von Investitionskrediten genutzt werden. Und genau dort setzt unsere Kritik an. Gemessen am baulichen Abnutzungsgrad städtischer Immobilien und gemessen an den Aufgaben, die die Stadt zu bewältigen hat, und da nenne ich die Klimaneutralität, die dringend notwendige Verkehrswende und vor allen Dingen auch die Weiterentwicklung von einigen Stadtteilen, bleibt die Stadt Kassel, und da komme ich wieder zum Anfang meiner Rede zurück, unter ihren Möglichkeiten. Der Verweis auf das Konstrukt GWG Pro reicht da leider nicht aus. Im Übrigen sehen wir die Durchführung von Projekten, die mit der Sanierung und dem Neubau von Schulen nichts zu tun haben, nach wie vor sehr kritisch. Schaut man sich für den Haushalt 2022 eingeplanten investiven Mittel genau an, stellt man fest, dass es sich um eine Vielzahl von kleineren Posten handelt. Lediglich der Grundschulausbau aus originär städtischen Mitteln in Höhe von 3,6 Millionen Euro stellt im Haushalt ausgehend von der Veränderungsliste 1 eine signifikante Größe dar. Bei den Verpflichtungsermächtigungen stellen wir insgesamt im Vergleich zu den letzten Jahren eine Erhöhung der Beträge fest und erkennen dies auch an. Das Problem besteht aber nach wie vor darin, dass weiterhin etliche Aufgaben unerledigt bleiben. Und daran ändert auch der uns heute hier vorliegende Haushaltsentwurf nichts. Herr Dr. von Rüden, Sie erlauben, dass ich noch mal kurz auf den Landeswohlfahrtsverband zurückkomme. Ich kann das nämlich so nicht stehen lassen. Wenn es nach der CDU- und FDP-Fraktion im Hessischen Landtag gehen würde, wäre der LBV schon längst zerschlagen worden. Dann stellt sich natürlich die Frage nach der Alternative. Die CDU und die FDP hätten gerne das Vorbild Nordrhein-Westfalen mit ihren vielen Landschaftsverbänden. Faktisch ist es aber so, dass ausgerechnet NRW mit seinen Landschaftsverbänden, die eine ähnliche Aufgabe haben wie hier der hessische LBV, von Jahr zu Jahr steigende juristische Rechtsstreitigkeiten haben, gerade im Bereich des Sozialgesetzbuches 9, Teilhabe von Behinderten. Darüber hinaus, aufgrund der klammen Kommunen in NRW, sind die Landschaftsverbände ständig unterfinanziert, sodass sie die Aufgaben, die im Sozialgesetzbuch vorgeschrieben sind, nicht erfüllen können. Das ist ganz sicher keine Alternative für den hessischen LBV. Und ich sage es hier auch ganz klar, wir hier in Nordhessen profitieren von der Institution Landeswohlfahrtsverband. Gucken Sie sich an, welche Trägerschaft der LBV innehat, so zum Beispiel Vitos. Und die Vitos hier in Kassel leistet eine große und gute Arbeit im psychosozialen Bereich. Sie wissen, dass aktuell aufgrund der Corona-Pandemie auch die Fallzahlen in der Kinderpsychiatrie steigen. Und dort, in dem Fall, es tut mir leid, wenn ich jetzt so salopp rede, von Erbsen, in dem Fall Erbsenzählerei zu betreiben und sich darüber zu echauffieren, dass die Beträge an den LBV höher ausfallen, finde ich nicht in Ordnung. Denn wie gesagt, wir in Nordhessen im Allgemeinen, aber auch gerade in Kassel profitieren von der sehr guten Arbeit des LBVs. Kassel hat nicht zwingend ein Ausgabeproblem. Die Beträge für Transferaufwendungen werden zwar in den nächsten Jahren weiterhin ansteigen, aber die politischen Ursachen liegen in Berlin und insofern muss die Stadt Kassel leider damit klarkommen. Ich will an der Stelle betonen, dass eine der großen Lügen, die die neoliberalen Wanderprediger im Zuge der Einführung der sogenannten Agenda 2010 von sich gegeben haben, die ist, dass nämlich die Kommunen durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe entlastet werden. Das Gegenteil ist aber nachweislich, wie wir jetzt wissen, der Fall. Kassel hat seit Jahren eine konstante Höhe von langzeitarbeitslosen Menschen in unserer Stadt. Hier und da werden für eine begrenzte Anzahl von Menschen Förderprojekte aufgelegt, die meistens vom Bund und Land mit unterstützt werden. Hier bleibt die Stadt aber auch unter ihren Möglichkeiten. Der ständige Verweis auf das Jobcenter und die jeweiligen freien Träger ist da zu wenig. Letztlich wird das Elend bürokratisch verwaltet und eben nicht zielführend bekämpft. Mein Fraktionskollege Lutz Getschmann hat in den letzten Jahren in seinen Haushaltsreden immer wieder darauf verwiesen, dass wir uns mit der hohen Kinderarmut und der stetig anwachsenden Altersarmut in unserer Stadt ganz und gar nicht zufrieden geben können. Es fehlt den politisch Handelnden in dieser Stadt an Mut und Kreativität, die Armut endlich passgenau anzugehen. Und genau diese Mutlosigkeit und mangelnde Kreativität bildet sich in diesem Haushaltsentwurf auch insofern ab. Wir haben einen Änderungsantrag zum Haushalt eingebracht, der vorsieht, dass Menschen, die sich in Bezug von Transferleistungen befinden, unter Vorlage der Teilhabecard die Möglichkeit haben, für einen Tag freien Eintritt zur Documenta zu bekommen. Der Antrag wurde abgelehnt. Dabei wäre es ein starkes Signal der gesamten Kommunalpolitik in Kassel gewesen, wenn sie sich mehrheitlich dafür entschieden hätte, dass während der weltgrößten Kunstausstellung, die sich übrigens mit dem Thema Armut nächstes Jahr beschäftigt, ärmere Menschen aus Kassel für einen Tag freien Eintritt bekommen hätte können. Beim Änderungsantrag der Koalition Pakt gegen Armut mit der Anlagennummer 62 haben wir in der zweiten Lesung gefragt, was denn genau mit den 50.000 Euro geschehen soll, beziehungsweise wofür der Betrag genutzt werden soll. Wir haben dann die Antwort von der SPD-Fraktion erhalten, dass der Betrag für ein Netzwerk, welches gespannt werden soll, genutzt wird. Es soll eine Stelle geschaffen werden und dies sei lediglich ein Anfang. Es soll quasi eine Koordinationsstelle geschaffen werden. Sehr geehrte Frau Koppeltsch, bei allen Respekt Ihnen gegenüber, Sie haben ja unsere Frage im Ausschuss beantwortet. Der Inhalt der Antwort ist in etwa vergleichbar, als wenn ein Fußballverein einen Spieler verpflichtet, aber der Fußballverein erst in der übernächsten Saison am aktiven Spielbetrieb teilnimmt. Meine Damen und Herren, die motorisierte Verkehrsbelastung in Kassel ist nicht nur im Kontext des Klimawandels ein Problem, sondern allen voran auch ein soziales Problem in unserer Stadt. Und die Widersprüche können kaum größer sein, wenn man zum Beispiel die Goethestraße mit der Holländischen Straße oder aber die Wolfhager Straße bzw. Teilbereiche der Wolfhager Straße mit der Friedrich-Ebert-Straße vergleicht. Die Koalition und allen voran die Grünen mögen das vielleicht jetzt als billige Polemik abtun. Aber Fakt ist nun einmal, dass durch die Verkehrsbelastung in einigen Stadtteilen die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit der Menschen hier in dieser Stadt zementiert wird. Die Verkehrsbelastung in Kassel benötigt ein allumfassendes stadtteilentwicklungstechnisches Vorgehen, welches beweist, dass die Zurückdrängung des motorisierten Individualverkehrs ein Mehr an Lebensqualität für alle Menschen in dieser Stadt bedeutet. Es ist die Summe der möglichen Instrumente, die nahtlos ineinander greifen, damit man mittelfristig von einer echten Verkehrswende sprechen kann. Und ein Instrument für eine gesteigerte Lebens- und Aufenthaltsqualität ist die Parkraumbewirtschaftung. Im Koalitionsvertrag auf Seite 11 heißt es dazu, Zitat Anfang, wir wollen das Management der öffentlichen und privaten Flächen, auf denen ruhender Verkehr stattfindet, so ausgestalten, dass Anreize für die Nutzung nicht umweltfreundlicher Verkehrsmittel abgebaut werden und demgegenüber die Attraktivität der Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel steigt. Zu diesem Zweck soll im Bereich öffentlicher Flächen der oberirdische Parkraum in der Parkgebührenzone Zentrum um 3% verringert werden. In dem verbleibenden Parkflächenbestand soll schrittweise eine Umwidmung von Parkflächen in Flächen stattfinden, auf denen das Parken ausschließlich für Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb erlaubt ist. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, mit der Dialektik von Theorie und Praxis ist es aber bei diesem Thema nicht weit her. Und das zeigt die Ablehnung des Änderungsantrages vom Ortsbeirat Halleshausen zur Platzgestaltung der Halleshäuser Mitte. Wir als Linksfraktion haben einen Änderungsantrag zum Anwohnerparken auf den Weg gebracht, der eine Abgabe für Autos ab einem entsprechenden Leergewicht vorsieht. Dieser Änderungsantrag wurde mit widersprüchlichen, bis zum Teil fadenscheinigen Gründen in der zweiten Lesung im Ausschuss abgelehnt. An der Stelle komme ich jetzt konkret mal zu einem Faktencheck. In der RNA-Ausgabe vom 11. September diesen Jahres wird der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Dr. Schöller, zitiert: Autofahren muss auch unattraktiver werden, etwa durch Verteuerung des Parkraums. Herr Schöller forderte in dem HNA-Artikel darüber hinaus, dass für große Fahrzeuge oder aber SUV-Modelle statt 30 Euro für einen Anwohnerparkausweis 360 Euro gezahlt werden sollen. Begründet hat er dies übrigens mit einem Beispiel aus der schönen Stadt Tübingen. Nichts anderes ist der Inhalt eines unserer Änderungsanträge zum Haushalt 2022 gewesen. Nichts anderes hatten wir zum Inhalt. Wir haben als Linksfraktion zur Kenntnis genommen, dass sich die SPD bei der Umsetzung der Verkehrswende noch schwer tut. Aber für uns ist der meinungsbildende Prozess innerhalb der SPD berechenbar. Bei den Grünen sieht das ein wenig anders aus. Das Credo der Grünen, welches da lautet, global denken, lokal handeln, wird doch in der Praxis zunehmend ad absurdum geführt. Im Grunde ist die grüne Stadtverordnetenfraktion doch nur noch damit beschäftigt, sich aus für sie misslichen Situationen herauszulavieren. Am Ende des Tages fällt mir dazu ganz persönlich noch ein Zitat vom ehemaligen SPD-Landesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel ein, welches da lautet: Die Grünen schaffen es erfolgreich so zu tun, als hätten sie mit gar nichts zu tun. Wie bitte? Ach Gott, es hätte auch schlimmer kommen können, indem ich die legendären Dachlatten von Holger Börner hier zitiert hätte. Aber da ich Humanist bin, habe ich das nicht getan. Meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie hat uns leiderhin weiter im Griff. Ich bin dankbar, dass der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor einigen Tagen Klartext geredet hat und zur Kenntnis gegeben hat, dass wir wahrscheinlich noch einige Jahre mit dieser Pandemie zu kämpfen haben werden und wir uns insofern so gut wie möglich zu arrangieren haben. Das bedeutet aber auch, dass auch die Kommunen weitere Aufgaben bewältigen müssen, damit die Bevölkerung, und das betrifft gerade unsere Kinder und auch die alten Menschen, so gut wie nur möglich hier geschützt werden. Leider befindet sich im Haushaltsentwurf dazu keinerlei weitere Vorkehrungen. Wir bedauern diese Tatsache und sind weiterhin höchst unzufrieden, dass nach wie vor keine Luftfilter für die Schulen in Kassel angeschafft werden. Dabei müssten es doch gerade die Grünen besser wissen. Befinden sich doch alle hessischen Landesministerien mit unzähligen Luftfiltern ausgestattet. Ein weiterer Widerspruch, der man vielleicht mal hier dann zu einem der späteren Tagesordnungspunkte nochmal aufgreifen kann. Wir gehen davon aus, dass einige Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie im laufenden Haushaltsjahr 2022 durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 der HGO finanziert werden müssen. Insofern wird sich der Ergebnishaushalt im Detail noch verändern. Wir als Linksfraktion haben uns diesen Haushaltsentwurf nicht nur im betriebswirtschaftlichen Kontext angeschaut, wir haben darüber hinaus selbstverständlich auch eine politische Einordnung vorgenommen. Wir werden, und das dürfte jetzt keine Überraschung sein, diesem Haushalt nicht zustimmen. Kassel ist eine liebenswerte Stadt. Kassel, und da ist allen voran die Kommunalpolitik gefragt, muss sich allerdings auch den Problemen und den Zukunftsaufgaben angemessen stellen, um tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Dies geht aber nur, wenn so manche Wagenburg-Mentalität, jeweilige Eitelkeiten und parteipolitische Machtspielchen endlich über Bord geworfen werden. Der Haushalt 2022 zeigt für uns Linke keine Weiterentwicklung in eine tatsächlich sozial-ökologische Transformation. Und ich wiederhole mich da, deshalb lehne ich ihn ab. Zum Abschluss wünsche ich Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tanken Sie Kraft, Sie werden die Kraft brauchen. Die Aufgaben werden nicht weniger und der politische Streit sowieso nicht. Herzlichen Dank.
Das war noch nicht das Schlusswort. Also alle bleiben noch hier. Vielen Dank, Herr Düsterdick. Herr Dreyer.
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Kollegen in der Stadtverordnetenversammlung, sehr geehrte Zuhörer. Den vom Magistrat eingebrachten Haushaltsentwurf lehnen wir ab. Von meinen Vorrednern angeführte Kritikpunkte möchte ich hier nicht erneut im Detail aufgreifen. In Kassel haben wir erhebliche Defizite bei der Schulausstattung. Diese nur im Baubereich außerhalb des Haushalts mit Kreditaufnahmen eines städtischen Unternehmens beheben zu wollen, sehen wir kritisch. Ebenso sieht es bei einer zukunftsfähigen Dateninfrastruktur und bei einer Verkehrsinfrastruktur aus, die durch fließenden Verkehr Treibstoffverbrauch und Abgasemissionen vermindern würde, den Verkehr um Kassel herum statt durch die Stadt hindurch führt, sowie die Konkurrenzfähigkeit Kassels als Wirtschafts- und Wohnstandort stärkt, ohne dringend benötigte Verbesserungen für Radfahrer und ÖPNV-Nutzer zu vernachlässigen. Bei Bus und Bahn wird hauptsächlich über preisreduzierte oder kostenlose Nutzung diskutiert. Über ein auch zeitbezogen konkurrenzfähiges Alternativangebot zur Nutzung des eigenen Kraftfahrzeugs hingegen kaum. Wenn der Neubau von Straßenbahnlinien geplant wird, dann nicht zur Entlastung der Kasseler Verkehrssituation und zur Reduzierung von Abgasemissionen, sondern um die möglichst umfangreiche Schaffung von mobilen Verkehrshindernissen für den individuellen Kraftverkehr zu betreiben, wie zum Beispiel eine Straßenbahntrasse inklusive Haltestellen auf den Fahrstreifen der Bundesstraße 251 nach Harleshausen. Beim Radverkehr soll zwar viel Geld investiert werden, ein schlüssiges Gesamtkonzept orientiert an einem solide ermittelten wirklichen Bedarf der Radfahrer fehlt aber seit Jahren. Erst jetzt sollen Radfahrer zum Beispiel im Königstor gezählt werden. Das hätte man mal als Planungsgrundlage für den Umbau der Friedrich-Ebert-Straße vorher tun sollen oder auch als Planungsgrundlage für die Neugestaltung des Brüder-Grimm-Platzes. Diese Art von Zerstörung der Infrastruktur des individuellen Kraftverkehrs, die ideologiebasierte Umerziehung der Bevölkerung lehnen wir ab. Erst recht die Verwendung von Steuergeldern zu diesem Zweck, die zu erheblichen Teil von den Kraftfahrzeugnutzern aufgebracht werden. Die negativen Auswirkungen für die Nutzer, die Anwohner, die Wirtschaft, die Luftqualität und den Umweltschutz in Kassel dürfen nicht länger ignoriert werden, sondern müssen dringend korrigiert werden. Mit dem Aufbau von Verkehrshindernissen, der Schaffung von Verkehrsbehinderungen, dem Erzwingung von Umwegen reduziert man weder CO2-Ausstoß noch verbessert man die Schadstoffbelastung in Kassel. Das Einzige, was man erreicht, ist, dass Kassel als Wohn- und Wirtschaftsstandort massiv an Attraktivität verliert. Dafür die von Bürgern bezahlten Steuermittel zu verwenden, lehnen wir ab. Auch einnahmeseitig wird diese Politik durch das schädliche Festhalten an überhöhten Parkgebühren, die man sogar noch erhöhen möchte, deutlich. Auf die Wirtschaft in der Innenstadt mit ihren massiven Einbußen durch die Covid-19-Maßnahmen und ihre Beschäftigten wird dabei wenig Rücksicht genommen. Stattdessen profitieren internationale Versandkonzerne, welche die lokale Infrastruktur nutzen, sich aber der Steuerpflicht entziehen, indem sie legalisierte Geldwäsche- und Steuerhinterziehungsmodelle nutzen, die unter anderem von EU-Staaten wie Luxemburg angeboten und als Steuervermeidung verharmlost werden. Das sind zusammen mit den chinesischen Lieferanten die wahren Profiteure der mit immer größeren Geldmitteln im Kasseler Haushalt betriebenen sogenannten Verkehrswende von CDU, SPD und Grüne sowie der Linkspartei. Die resultierende Umweltbilanz ist verheerend. Statt regionaler Qualitätsprodukte kurzlebige Billigimporte aus China, hergestellt ohne Sozial- und Umweltstandards. Auch wann die Folgen auch bei den Einnahmen der Stadt Kassel und den verfügbaren Zuwendungen aus Steuergeldern von Bund und Land spürbar werden, ist nur eine Frage der Zeit. Ein anderes Thema. Die Folgekosten der seit 2015 stattfindenden illegalen Masseneinschleppung von Personen, die nach dem geltenden Gesetzeslage, dem Grundrechtsartikel 16a...
Herr Dreyer, Sie denken daran, dass wir zum Haushalt der Stadt Kassel reden, ja?
Ja, das ist zum Haushalt der Stadt Kassel.
Naja. Da ist auch mal eine Wortmäßigung.
Gut. Die Folgekosten der illegalen Masseneinschleppung von Personen, die nach geltender Gesetzeslage und Grundrechtsartikel 16a des Grundgesetzes ebenso wenig wie aus der Genfer Flüchtlingskonvention einen Aufnahme- und Schutzanspruch in Deutschland geltend machen können, da sie aus Drittländern einreisen, werden im Kasseler Haushalt gezielt verborgen. Die Folgekosten in separaten Projekten nachvollziehbar zu dokumentieren, wird von den politischen Verantwortlichen dieser Stadt seit Jahren abgelehnt. Ein Monitoring über die Effektivität von steuergeldfinanzierten Integrationsmaßnahmen findet nicht statt. Ob Personen, mit denen die Plätze in solchen Angeboten besetzt werden, lediglich eine Aussetzung der Abschiebung, genannt Duldung, vorweisen können und zum Verlassen Deutschlands verpflichtet sind, spielt keine Rolle. Bei der Beratung zu staatlichen Hilfsmaßnahmen, zum Beispiel in der Pflege von Angehörigen, werden einheimische ältere Menschen weitaus weniger unterstützt als eingeschleppte Personen zum Thema Integrationshilfen und Bezugsrechten von sozialer Unterstützung, zu denen zahlreiche Angebote und Zuwendungen im Kasseler Haushalt zu finden sind. Für die Folgekosten der illegalen Masseneinschleppung werden bundesweit ca. 30 Milliarden Euro an Steuergelder verwendet.
Herr Dreyer, ich unterbreche Sie jetzt wirklich, weil das sind Lügen, die hier verbreitet werden. Ich werde gleich bimmeln.
Also die Folgekosten der illegalen Einwanderung nach Deutschland hat schon Professor Sinn vom IFO-Institut vor Jahren klar offengelegt. Und da die Zahlen nicht gesunken sind und die Personen sich immer noch größtenteils im Transferbezug befinden, sind diese Zahlen mit Sicherheit nicht falsch. Für wichtige Ausgaben und Investitionen in die Zukunft der einheimischen Bevölkerung, ihre soziale Sicherheit und ihren künftigen Wohlstand durch internationale Konkurrenzfähigkeit stehen solche Mittel nicht mehr zur Verfügung. Durch die Politik von Grünen, SPD, Linken und oft auch der CDU, die nicht nur in Kassel stattfindet, wird Deutschland als Konkurrent auf den Weltmärkten geschwächt, was durchaus im Interesse von Konkurrenten aus dem Bereich der US-Milliardäre und auch der Volksrepublik China in die Sicherheit mit Interesse gesehen wird. Die zahlreichen Projekte, mit zahlreichen Projekten wird im Kasseler Haushalt auch die sogenannte Energiewende als Umwelt- und Klimaschutz gefördert. Wenn man sich die desaströsen Ergebnisse der Wind- und Solarstromerzeugung im Verhältnis zum Aufwand in unserer Region und darüber hinaus betrachtet, wird klar, damit wird nicht das Klima geschützt, sondern die bezahlbare und sichere Energieversorgung in Kassel beseitigt, eine der Grundlagen für unsere Konkurrenzfähigkeit auf den nationalen und internationalen Märkten. Vor diesem Hintergrund lehnen wir massive Investitionen in nicht grundlastfähige Technologien ab, die mit dem realitätsfernen Ziel der Klimaneutralität Kassels bis 2030 propagiert werden und die massive Energiekostenerhöhungen für die Bürger bewirken, ohne an der globalen Problematik irgendetwas zu bewirken. An der resultierenden Megaverschuldung, denn für die Versorgungssicherheit notwendige Stromspeicherkapazitäten sind auch für Kassel unbezahlbar, verdienen globale Finanzkonzerne gerne mit, die auch heute schon massiv von Euro-Rettungsmaßnahmen, Covid-Hilfen für europäische Südstaaten, Schrottwertpapieraufkaufprogrammen der EZB und vielem anderen mehr profitieren, während die Bürger auch in Kassel über Generationen mit gigantischen Zahlungsverpflichtungen belastet werden. Hier wird sicher gefragt, die Frage hatten wir ja auch schon als Zwischenruf, was das mit dem Kasseler Haushalt zu tun hat. Mehr als Sie denken. Denn die Auswirkungen merken wir zunehmend im Kasseler Haushalt. Wenn die Geldmenge durch die Europäische Zentralbank massiv erhöht wird, ohne dass in entsprechendem Maß dauerhafte Investitionsgüter produziert und geschaffen werden, hat dies zur Folge, dass die Preise für solche Güter massiv steigen, was man heute schon am Immobilienmarkt auch in Kassel beobachten muss. Steigen jedoch die Immobilienpreise, steigen auch die Mieten und damit die Unterhaltskosten in den Sozialausgaben der Stadt Kassel, von den Auswirkungen für Geringverdiener, die nicht im Transferleistungsbezug stehen, ganz zu schweigen. Durch solche Preisentwicklungen wie auch durch den Vermögensverlust der privaten Altersvorsorger aufgrund der Nullzinspolitik sinkt die Kaufkraft von Privathaushalten in unserer Stadt. Dies hat zur Folge, dass immer größere Teile des Wirtschaftsgeschehens zwischen großen Unternehmen ablaufen, die geschickt die Möglichkeiten zur Steuervermeidung nutzen. Die Anteile an den Einkommenssteuern der Bürger sind ein wichtiger Teil für die finanziellen Grundlagen der Stadt Kassel. Die Zuwendungen von Bund und Land sind der größte Einnahmeposten im Haushalt der Stadt. Auch beauftragen große Unternehmen, eher überregionale Anbieter von Dienst- und Handwerksleistungen, was in Kassel zur Minderung von Gewerbesteuereinnahmen führen würde. Solche Zusammenhänge zu beachten, ist Personen leider fremd, die ihr Einkommen in Strukturen erzielen, die direkt aus diesen Steuergeldern finanziert werden oder über Zuwendungen aus Kasseler Haushaltsmitteln, die inzwischen über 42 Millionen Euro betragen. Mit welcher Einstellung hier gehandelt wird, zeigt das Beispiel Kulturzentrum Schlachthof. Für den Zuwendungen in Höhe von mehr als 980.000 Euro vorgesehen sind. Die einzelnen der sozialen und kulturellen Projekte mögen an sich teilweise durchaus Sinn machen und könnten eine Bereicherung für unsere Stadt sein. Aber leider besteht in diesem Bereich keine Bereitschaft, mit einem transparenten Controlling die Mittelverwendung für gewählte Bürgervertreter transparent offenzulegen. Außerdem ist festzustellen, dass in diesen Bereichen keine Abgrenzung zur linksradikalen bis linksterroristischen Szene besteht. Wenn nicht gewährleistet werden kann, das ist, ja, Sie bezeichnen uns als Faschisten, Entschuldigung, ich komme jetzt gerade bei dem Thema. Wenn nicht gewährleistet werden kann, dass in diesen Einrichtungen neben sozialem und kulturellem Engagement nicht auch eine Verbreitung von grundrechtsfeindlicher Ideologie und von Anleitungen zur Beseitigung der bürgerlichen Gesellschaft betrieben wird, bleibt nur die Schließung dieser Einrichtungen. Gäbe es in Kassel ein ähnliches Zentrum, das zu Strukturen der identitären Bewegung oder ähnlichen Gruppierungen gleichartige Beziehungen unterhalten würde, würden die anderen Fraktionen in dieser Versammlung mit Sicherheit auf die sofortige Schließung drängen und keinesfalls noch eine knappe Million Euro Steuergelder, städtische Mittel dort zuwenden.
Herr Dreyer, ich sage das jetzt wirklich zum letzten Mal. Ich kann das nicht so stehen lassen, dass Sie hier eine Einrichtung in Kassel, die hervorragende Arbeit macht, auf diese Art und Weise diskreditieren. Noch eine so eine Äußerung, ich entziehe Ihnen das Wort.
Dann würde ich Ihnen dringend empfehlen, sich mit den Wirkungen dieser Arbeit mal kritisch zu beschäftigen. Weshalb sollen wir im Falle von linksradikalen Strukturen nicht genauso handeln? Dass auch CDU und FDP weder beim Schlachthof noch bei Freestyle noch bei dem Verein Windpark Jahn, dessen Räume als Treffpunkt der offenen Antifa Kassel mit ihren linksterroristischen Verbindungen dienen, ein Problem mit den Zuwendungen aus der Stadtkasse haben, sehen wir als Kollaboration mit der linksextremen Bedrohung der bürgerlichen und grundrechtsbasierten Gesellschaft an.
Jetzt ist gut. So, wenn Sie... Das ist die letzte Ansage, ansonsten stellen wir das Mikrofon ab. Vielleicht können Sie noch Ihre letzten Aussagen zum Haushalt tätigen, aber an der Stelle jetzt Schluss machen.
Die Ausgaben für die Folgekosten der Maßnahmen gegen die Covid-Verbreitung von SARS-CoV-2 Infektionen belasten den Kasseler Haushalt massiv. Hier ist die Stadt wie auch viele Kasseler Unternehmen und Beschäftigte und nicht mehr Beschäftigte sowie Selbstständige Opfer der politischen Fehlentscheidungen auf Landesebene, die schon den Verdacht erregt, dass die Geschäftsinteressen von Impfstoffherstellern und deren Shareholdern wichtiger als die Gesundheit und die wirtschaftliche Zukunft der Bürger dieses Landes sind. Durch die Versäumnisse geförderte Infektionsverbreitung als Rechtfertigung für die Verkraftsetzung von Grundrechten und Menschenrechten zu missbrauchen, ja einen Versuchsballon zur Errichtung eines totalitären Systems zu starten, verurteilen wir aufs Schärfste und warnen vor den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen für unsere Stadt.
Ich habe ihm dreimal das Wort entzogen, ja.
Es muss Schluss damit sein, den Bürgern zwei Drittel der relevanten Tatsachen zu verheimlichen.
Ich entziehe Ihnen jetzt an dieser Stelle das Wort.
Ja, wir müssen uns als Faschisten beschimpfen lassen, aber wenn man als Demokrat die Aktivitäten der anderen Seite kritisiert, wird einem das Wort verboten.
Ich habe Ihnen das Wort entzogen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Und auf der Rednerinnenliste ist jetzt Herr Dr. Hechelmann.
Ich möchte nur noch beantragen, dass über unsere Änderungsanträge Nummer 18 bis 31 im Block abgestimmt wird.
Ja, alles gut.
Bitte vorher was sagen.
Ja, unser Oberbürgermeister. Ja.
Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können uns ja über Zahlen streiten. Aber ich bin schon erstaunt, in welchen Parallelwelten hier einige Menschen doch Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zu leben scheinen. Und was man fähig ist, aus Zahlen gewonnener Kommunalpolitik hier alles abzuleiten. Und lieber Herr Dreyer, ich verwehre mich auf das Schärfste dagegen, dass Sie hier ein totalitäres Regime errichtet haben, die vor dem Hintergrund einer vermeintlichen ideologischen Betrachtung der Pandemie in Menschenrechte nicht gerechtfertigt eingegriffen hat. Das ist eine dermaßene Unsitte, sowas hier heute vorzutragen von Ihnen, vor dem Hintergrund dessen, was in dieser Stadt auch passiert ist, und einen Vergleich zu ziehen mit einem totalitären Regime, der Kollaboration der Stadt Kassel zu unterstellen mit Linksradikalen. Ich bin dermaßen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, angefressen. Das ist eine Tiefstunde dieses Parlaments, der Stadtverordnetenversammlung, was wir hier heute erleben müssen. und das auch vor dem Hintergrund dessen, aller Mühen und aller Anstrengungen, die die Kolleginnen und Kollegen der Stadt Kassel, des Stadtkonzerns und auch hier im Raum befindlicher Vertreter auf sich genommen haben, um uns alle zu schützen, um diese Pandemie ordentlich zu bewältigen. Und das hier heute aus einer solchen Debatte zu machen, das ist unanständig, schäbig und das gehört sich nicht, Herr Dreyer. Und das muss man Ihnen heute hier mal deutlich sagen, weil das kann auch nicht so durchgehen. Das kann auch nicht so durchgehen mit Blick auf die Veranstaltungen, die in diesem Jahr in unserer Stadt stattgefunden haben, in dem auch Kolleginnen und Kollegen der hessischen Polizei und anderer Polizeien der Länder und Dritten hier wirklich konfrontiert worden sind in einem Ausmaß und wo die Stadt in einem Ausmaß ins Licht gerückt wird, der ihr nicht gerecht wird. Und Sie setzen hier heute mit so einer Rede noch einen drauf, wo es doch eigentlich nur um den Haushalt 2022 geht. Ich kann das nicht nachvollziehen und ich bin persönlich, sage ich Ihnen ganz ehrlich, auch zutiefst erschüttert, weil genau diejenigen, die Sie hier noch zitieren und in den Schutz nehmen, auch persönlich die ein oder anderen Vertreter auch von hier in dem Raum befindlichen angreifen und bloßstellen vor diesem Hintergrund. Und das kann nicht so funktionieren. Sie spalten unsere Gesellschaft, lieber Herr Dreyer, und das kann man Ihnen so nicht durchgehen lassen. Ich gestehe Ihnen zu, einem jeden hier, dass man Kritik üben kann. Am Bundeskanzler, der Bundeskanzlerin, an der Bundesregierung, an der hessischen Landesregierung, am Oberbürgermeister, an den Dezernenten und sagen, ihr habt das falsch gemacht. Ihr habt die Bekämpfung der Pandemie falsch gemacht, ihr seid falsch angegangen, ihr habt falsche Maßnahmen ergriffen. Das ist Demokratie. Kann auch dagegen demonstrieren und ist auch gerechtfertigt, dagegen das Wort zu ergreifen. Was aber nicht geht, ist, genau wie wir es erleben mussten vor dem Kasseler Rathaus vor wenigen Wochen, einen Vergleich herzustellen mit dem größten Verbrechen in der Geschichte unseres Landes, der Shoah, indem man den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, gleichstellt oder empfiehlt, wie zwischen 33 und 45, solange sie es noch konnten, den Juden dieses Land zu verlassen. Das ist ein ungehöriger, unglaublicher Vergleich, der nicht gerechtfertigt ist. Und ich erwarte von den demokratisch gewählten Vertretern meiner Stadt, nämlich Ihnen, dass Sie auch mit Respekt und Würde vor denjenigen, die unter deutschem Totalitarismus zwischen 33 und 45 leiden mussten, entgegentreten. Nicht solche Vergleiche, die gezogen wurden von dem Kasseler Rathaus auf einer Querdenkerveranstaltung, dann hier auch noch im Parlament rechtfertigen und das gleichsetzen. Dankeschön.
Herr Dr. Hechelmann.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Mitglieder des Magistrats, liebe Gäste auf der Empore und liebe demokratischen Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, den Worten von Oberbürgermeister Christian Geselle ist zu dieser AfD-Rede nichts mehr anzuführen und deswegen möchte ich mich auch nicht mehr weiter darüber ausführen. Ich möchte mich aber doch noch für das Geburtstagsgeschenk, obwohl Sie den Wein vergessen haben, bedanken, dass Sie hier den Hahn abgedreht haben. Ein besseres hätten Sie mir nicht machen können. Es war ein bisschen taktisch, sich nach der AfD zu melden, damit Sie Ihre Ohren jetzt wieder auf Demokratie schalten können und dem rechten Abschauen abschalten können. Ich möchte darauf eingehen, wir haben in den letzten 10 Jahren erfolgreich... Nein. 10 Jahre erfolgreich Haushaltsausschüsse hier.
Herr Dreyer, Ihnen ist in der Debatte das Wort entzogen worden. Das gilt doch jetzt noch. Herr Dr. Hechelmann, ich bitte Sie fortzufahren.
Ja. Wir haben in den letzten 10 Jahren kontinuierlich Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet und das ist die rot-grüne Politik, die wirkt. Da habe ich mich auch ein bisschen gefreut über Frau Elsner, ihren freudschen Sprecher, dass wir wieder bei rot-grüner Politik sind. Wir haben Überschüsse erzielt, auch in diesem Jahr von mehr als 3 Millionen und auch dieses Jahr ist wieder ein positives Ergebnis zu erwarten. Und genau diese wirtschaftliche Stärke, die hier aufgebaut wird, genau das ist die kritisierte Klientelpolitik oder der nicht beachtete rote Faden, den die FDP anführt, wenn das es ist, dass wir uns in stabilen Verhältnissen befinden, jedes Jahr Millionen abbauen, über 390 Millionen in den letzten 10 Jahren und jährlich 85 Millionen investieren, dann ist das gerne Klientelpolitik, dann ist das gerne ein fehlender roter Faden. Ich sehe da eine Struktur und einen langfristig ausgeführten Plan. Das Wirtschaftsinstitut Prognos hat prognostiziert, dass Hochschulstandorte mit hoher Lebensqualität, guten Rahmenbedingungen für Bildung, Forschung, Kreativwirtschaft und wissenschaftsbasierten Branchen besonders gut durch die Krise kommen und wieder an den dynamischen Wirtschaftsentwicklungen anknüpfen können. Und genau das sind wir hier in Kassel und das zeigt auch die Gewerbesteuereinnahmen, dass wir genauso ein hochattraktiver Hochschulstandort mit einer vielfältigen Gesellschaft sind und das ist der Schlüssel, warum wir gut durch die Krise gekommen sind und alle Investitionen tätigen können. Kassel ist ein Standort des produzierenden Gewerbe mit einer breit aufgestellten wirtschaftlichen Lage. Das gibt uns die Kraft, durch die Corona-Krise zu kommen und auch den Widerstand, dadurch, dass wir nicht wie andere Standorte in Frankfurt nur auf Dienstleistung basieren, sondern breit aufgestellt sind. Aber wir müssen uns immer wieder fragen, warum können wir denn diesen hohen wirtschaftlichen Standard halten? Warum erzielen wir wieder weiter auch Einnahmen, obwohl wir gesellschaftlich durch die Corona-Krise an den Rand getrieben worden sind und nur durch starke Kraftanstrengungen es geschafft haben. Das sind die Pflegerinnen und Pfleger, das sind die Krankenschwestern, das sind die Erzieherinnen, die LehrerInnen, die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung, aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Einzelhandel, in verschiedenen produzierenden Gewerbe, die nicht ins Homeoffice fliehen konnten und die sich Tag für Tag dem persönlichen Kontakt gestellt haben und unser Wirtschaftssystem am Laufen gehalten haben. Und die brauchen unsere Solidarität, besonders jetzt in der vierten Welle, denn sie sind auf uns angewiesen, damit sie weiterhin ihren Tätigkeiten nachkommen können und wir sie gemeinsam schützen. Und nur auf Grundlage ihrer Tätigkeit ist es überhaupt möglich, dass wir Investitionen in Bildung, Verkehrswende und Klimaschutz tätigen können. Und da möchte ich auch ansetzen und auf ein Zukunftsthema hinweisen, auch wenn es hier von einigen Oppositionsparteien unterstellt wird, dass die rot-grüne Koalition gemeinsam mit dem Magistrat das nicht im Blick hat. Und das ist die Transformation der Wirtschaft. Ich habe gerade von den stabilen Wirtschaftsstrukturen in Kassel gesprochen, aber diese starken Strukturen sind starken Veränderungen ausgesetzt. Es gibt neue disruptive, also zerstörende, aufspaltende Geschäftsmodelle, die unser Wirtschaftsleben versuchen massiv zu verändern. Es gibt den Megatrend Digitalisierung, den mittelfristigen Ausstieg aus Verbrennungsmotoren und sie wirken beide in die gleiche Richtung. Die zunehmende Digitalisierung von Wirtschaftsprozessen wird dafür sorgen, dass sich wiederholende, wiederkehrende Tätigkeiten, die einen geringen Komplexitätsgrad haben, abgeschafft werden. Man muss sich ja jetzt schon die Frage stellen, warum ist die Beschaffung von Materialien, wie beispielsweise Schrauben, Papier, überhaupt noch notwendig von Sachbearbeitern durchgeführt zu werden, wenn doch Sensoren die Bestände messen können und Algorithmen die Bestellungen ausführen können. Von dieser Veränderung ist besonders der Dienstleistungssektor betroffen, welcher auch in Kassel überproportional zugenommen hat, was die Wirtschaftskraft, aber auch die Anzahl an Arbeitsplätzen ausmacht. Und dieser sinkende Bedarf an Arbeit durch Algorithmen oder Ähnliches verstärkt sich auch nochmal durch die sinkende Anzahl an Teilen in der Elektromobilität. Sie haben wahrscheinlich alle schon mal mit Ihren Enkeln einen Lego-Bausatz gebaut, die einen vielleicht eher Polizeistationen, die anderen Bauernhöfe und Schlösser. Und je weniger Teile Sie bauen mussten, desto geringer der Arbeitsaufwand und desto schneller das fertige Teil. Und genauso verhält es sich auch mit der Elektromobilität. Vor allem mit der Antriebstechnik sind viele Teile einfach überflüssig. Anlasser, Einspritzsystem, Kurbelgehäuse, Tank und Auspuff. Ein Auto mit Verbrennungsmotor hat in der Regel 1000 Teile im Antriebsstrang. Ein E-Fahrzeug nur wenige hunderte. Wir sprechen also vom Faktor 1 zu 10. Und jetzt müssen Sie das in Arbeitsplätzen umrechnen. Je nach Studie, die hier auch schon in verschiedenen Gremien diskutiert worden sind, und je nachdem, wer sie macht, sprechen wir von 5.000 bis 10.000 indirekten und direkten Arbeitsplätzen, die betroffen werden sind. Das sind für die jetzigen Beschäftigten geringe Auswirkungen, weil zum Glück durch starke Gewerkschaften sozialverträgliche Szenarien entwickelt werden, wie die Arbeit reduziert oder durch Altersteilzeit abgemindert werden können. Aber diese Arbeitsplätze werden in der Regel nicht 1:1 nachbesetzt werden. Und jede wegfallende Tätigkeit fehlt uns an Kaufkraft in der Region für Familien als Einkommen und Ähnliches. Und deswegen müssen wir darauf, auf diese zukünftige Frage, welche neben der Erreichung der Klimaneutralität die größte Herausforderung, die Antworten schaffen. Und dazu möchte ich nun kommen. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Ansiedlung von neuen digitalen Unternehmen und die Förderung von nachhaltigen Start-ups wird die größte Herausforderung neben der Erreichung der Klimaneutralität sein. Und hier ist der Bogen zu unserem Haushalt zu spannen. Ich bin froh, dass wir mit dem Smart City Projekt 11 Millionen Bundesförderung erreichen konnten, um den Transformationsprozess erfolgreich hier in der Stadt Kassel begleiten zu können. Und da bin ich auch ein bisschen irritiert, wenn Sie davon sprechen, Herr Dr. von Rüden, dass so viele Bundes- und Landesmittel schlecht sind. Wenn man den Dezernenten die Fähigkeit abspricht, dass es gut ist, Geld von außen nach hier zu holen, um hier den Wandel zu gestalten, dann frage ich mich, ob Sie die Aufgabe nicht verstanden haben. Genau das ist die Tätigkeit, die hier vollzogen müssen. Wir brauchen das Geld und müssen es hier erfolgreich umsetzen. Und hier kommt jetzt ein entscheidender Fehler, den ich leider auch schon hier in den Debatten oder in den Ausschüssen gehört habe. Manche vereinfachen das Smart City Projekt auf die einfache Digitalisierung von Akten oder Behördengängen. Das macht einfach klingen, wenn man sich mit 11 Millionen Förderantrag vielleicht nicht ausgiebig auseinandersetzen möchte. Aber in diesem Projekt werden genau die Innovationen und Lösungen erarbeitet und dem Wirtschaftsstandort Kassel attraktiv zu gestalten und die Herausforderungen der Zukunft zu wappnen. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, welches Sie wahrscheinlich alle der Presse entnommen haben oder heute auch schon in der Fragestunde zur Sprache kam. Die Öffnung des Kassel Service Point in der neuen Galerie ist zum Beispiel das erste Beispiel, wie neue Modelle oder Denkansätze für eine zukunftsfähige Innenstadt aussehen können. Und da wir als Stadtverordnete diesen Weg der Digitalisierung in der Gesellschaft nicht nur begleiten wollen, sondern aktiv mitmachen wollen, stehen ja auch im Haushalt über 20.000 Euro für die Digitalisierung der STAFO. Jetzt wurde mir heute schon ein Wunsch zu meinem Geburtstag erfüllt, aber ich habe doch noch einen weiteren. Ich hoffe, dass ich zu meiner nächsten Haushaltsrede nur noch 10 Papierwerke sehe und nicht wie heute mehr über 100. Um den Fortschritt zu gestalten, müssen wir aber mehr tun, als ihn nur zu begleiten. Digitalisierung, neue Wirtschaftsformen, Automatisierung und die Energiewende können ein neues zweites Wirtschaftswunder in Deutschland werden, wenn wir es schaffen, ausreichend Fachkräfte auszubilden. Dabei geht es um Arbeitsplätze für ArbeitnehmerInnen, über HandwerkerInnen, IngenieurInnen, ErzieherInnen, Pflegekräfte, Krankenhauspersonal und FahrerInnen für den ÖPNV. Nur mit einer massiven Investition in die Bildung und die Zukunft unserer Kinder werden wir es schaffen, eine enkeltaugliche Stadt Kassel zu gestalten. Und der Dr. von Rüden, Sie haben es angesprochen, wir haben einen massiven Zuwachs an Personal bei der Stadt Kassel. Von über 1.000 Stellen haben Sie hier gesprochen. Und dabei möchte ich nur mal daran erinnern, dass über 600 neue Plätze im U3-Bereich geschaffen worden sind und dass für diese Bewältigung der Aufgabe der Kindererziehung natürlich Erzieherinnen und Erzieher eingestellt werden. Und wenn Sie das nicht verstehen, dass hier eine signifikante Investition tätig sind, dann kann ich Sie leider nicht nachvollziehen, warum die Bildung dann so einem hohen Stellenwert zumessen. Und ich glaube, es gibt hier eine wichtige Verknüpfung, warum Klimaschutz, Bildung und Digitalisierung ein zweites Wirtschaftswunder werden kann. Weil genau die gekoppelten Investitionen wie in den Neubau der Schulen von der offenen Schule Waldau oder der Gesamtschule Nord sind genau diese Punkte. Wir schaffen Schulen, die nach dem Prinzip Cradle to Gaddle, also von der Wiege bis zur Bahre, geschaffen werden. Wir schaffen Projekte, die nicht nur für sich als Schule stehen, sondern Stadtentwicklung sind. Und genau das sind die Investitionen in die Zukunft, die ich vorhin angesprochen werden sind, die es attraktiv machen, die in Bildung investieren und die nachhaltig Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze schaffen. Und da bleiben wir auch jetzt im Haushalt nicht stehen, nur diese zwei Projekte hier rauszugreifen. Es sind auch zusätzlich 2,9 Millionen für den Ausbau der Grundschulplätze vorgesehen. Aber wir müssen uns auch ein paar Realitäten stellen in der Stadt Kassel, wo wir uns auch noch weiter verbessern müssen. Mehr als die Hälfte der Menschen in Kassel blicken auf eine familiäre Migrationsgeschichte zurück. Die Anerkennung dieser Realität mündet in der Politik von Rot und Grün. Wir wollen nämlich die Integration fördern, Ausgrenzung zurückweisen und echte Teilhabe an Bildungsaufstiegschancen im Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft sichern. Mit zusätzlich 50.000 Euro im Haushalt wird die rot-grüne Koalition die Ausweitung der mobilen Expertinnen im Kasseler Osten finanzieren. Mit diesen Expertinnen wird dazu beigetragen, dass die gesundheitliche Verbesserung, die Stabilität für die Kinderschaft, damit die Sprachförderung in einem Rahmen stattfinden kann, dass sie wirklich teilhaben können an unserer Gesellschaft und das schon von Anbeginn in der Kita. Und was mir auch besonders wichtig ist, wir machen hier weiter mit der Gesamtschule Nord an einem sozialdemokratischen Leitsatz. Die beste Bildung muss in den Stadtteilen stattfinden mit den größten sozialen Herausforderungen. Denn nur so fördern wir gegenseitigen Respekt und wappnen uns für die Herausforderungen der Zukunft. Mit zusätzlich 25.000 Euro für den Verein Self-EV und 12.000 Euro Zuschuss für den Verein Zirkutopia untermauern wir nochmal unsere Ambitionen in der Bildungsexpansion, um langfristig die Armut in der Stadt Kassel zu bekämpfen. Und hier möchte ich auf dich, Mirko, nochmal Bezug nehmen. Herr Düsterdick, ja, es ist richtig, dass der Kampf gegen Armut kein Einmalspaß ist, sondern dass man sich auch langfristig darum kümmern muss. Und das ist eine zentrale Herausforderung, die wir auch im Koalitionsvertrag niedergeschrieben haben. Aber es ist kein Problem, was wir mit einmaligen Anträgen hier im Haushalt lösen werden. Wir haben bereits zahlreiche Projekte, ich glaube, lange Diskussionen, Protokolle aus dem Sozialausschuss und aus anderen Haushaltsberatern sind Zeugen davon. Allein im letzten Haushalt, möchte ich darauf eingehen, haben wir 200.000 Euro für die Erweiterung der Schuldnerberatung, 300.000 Euro für das Projekt Kassel sichert Ausbildung investiert, denn Ausbildung ist der Grundstein und der erfolgreichste Schutz gegen Armut. Dennoch benötigen wir für den wirksamen Kampf gegen Kinder-, Alters- und Familienarmut langfristige Strategien und erhebliche finanzielle Mittel. Da reicht ein einmaliger oder zweifacher oder dreifacher Antrag von den Koalitionsparteien gar nicht aus. Und deswegen, und genau das ist der Grund für den vorhin kritisierte Stelle, die wir eingestellt haben. Wir planen nämlich mit einer zusätzlichen Stelle genau diese Vernetzung aus den vielen Puzzlestücken, die wir haben, an sozialen Leistungen zusammenzuführen. Und die nur zusätzlichen 50.000 Euro, die hier für Sachmittel eingestellt sind, sind für die Akquise von Fördermitteln aus Bund und Land. Wären Sie an der AG-Stellenplan dabei gewesen, hätten Sie das Gesamtkunstwerk auch verstanden. Genau hier gilt es anzusetzen mit dieser Stelle im Dezernat von Ilona Friedrich, denn wir wollen die Schaffung von Chancengleichheit, gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Stadtteilen schaffen. Und das können wir auch nur gemeinsam mit der Stadtgesellschaft, den Kirchen und den Wohlfahrtsverbänden, die unter wissenschaftlicher Begleitung sich in den Prozess einbringen können. Jetzt möchte ich noch ein paar Highlights hinausgreifen aus den verschiedenen Bereichen, wo die Stadt investiert. Über den Neubau der Schulen habe ich schon gesprochen. Die 3,75 Millionen für Radwege und neue Radrouten zeigen die Ambitionen in der Verkehrswende und im Klimaschutz. Allein 500.000 Euro wurden nach dem neuen Tarifvertrag für Bike-Leasing bereitgestellt, um zu zeigen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Verkehrswende vorangehen und ein Vorbild für weitere Betriebe hier in der Stadt sind. Wie kann man, vorhin habe ich schon angesprochen, man kann Klimaschutz und Bildung zusammendenken. Man kann Investitionen in Kinder über mehrere Ebenen machen. Ein Beispiel dafür sind die 1,5 Millionen für die energetische Sanierung der Axel-Schmorell-Schule. Und beim Thema Sicherheit lässt sich der Link schlagen von Klimaschutz und Sicherheit. 2,25 Millionen durch bessere Ausrüstung, durch die Umrüstung auf LED-Technik sind dafür ein klarer Beweis. In Schule habe ich gerade schon ein paar Beispiele genannt, aber ich möchte doch noch ein paar Highlights aus dem jetzigen Haushalt hinausgreifen. Über 800.000 Euro für neue Kindertagesstätten, 350.000 Euro für die Erneuerung von Spielplätzen, 250.000 für den Neubau des Spielplatzes am Osterholz. Allein über 700.000 Euro für Baukosten bei veränderten Schülerzahlen, über 400.000 Euro kommunale Unterstützung für die erfolgreiche Umsetzung des Digitalpakts. Auch im Städtebau sieht man diese erheblichen Investitionen, die ja hier kritisiert worden sind, dass sich Kassel nicht der Zukunft stellt. Ich glaube, bei diesen Investitionen ist es richtig. Und dieses immer nach mehr fordern von der Opposition. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Lesen Sie denn keine Zeitung, dass es uns an HandwerkerInnen, Baumaterial und Fahrzeugen fehlt, um diesen großen Aufwand überhaupt zu schaffen? Wir müssen doch gerecht planen und nicht Luftschlösser bauen, denn die Bürgerinnen und Bürger haben die Wahrheit verdient und nicht irgendwelche Ideen. Und deswegen haben wir im Haushalt, sehen wir einige Punkte, den Umbau mit der Stadtumbau Spettenhausen und der Neustadt mit 1,28 Millionen, 1,5 Millionen in das Investitionspaket Soziale Integration im Quartier, über 500.000 Euro, die für die soziale Stadt Forstfeld und Waldau stattfinden. Auch der Platz der Deutschen Einheit ist bereits besehen mit 1,9 Millionen Planungs- und Umsetzungskosten. Und auch im Bereich der Mobilität ist es nicht alleine auf Radrouten oder Ähnliches beschränkt. Es gibt ein klares Bekenntnis hier, den ÖPNV auszubauen, um mehr Menschen durch ein gutes Angebot dazu bewegen, vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen. Und deswegen löst es auch nicht das Problem, einfach an einzelnen Tagen den ÖPNV kostenlos zu machen oder ein 350-Euro-Ticket zu fordern, denn nur ein massiver Ausbau in das Angebot sichert auch einen nachhaltigen Umstieg in unser Verkehrssystem. Deswegen stehen über 10 Millionen für die Stärkung des ÖPNVs, Verbesserung des Angebotes und der wirtschaftlichen Absicherung der KVV im Haushalt. Und so zeigen es die Studien, wenn wir Leute zum Umsteigen begeistern wollen, dann brauchen wir gute Wegebeziehungen. Und für diese gute Wegebeziehung sehe ich zum Beispiel die Modernisierung des Vorplatzes am Bahnhof Wilhelmshöhe, der unseren zentralen Bahnhof weiterhin zu einem beliebten und attraktiven Ziel wird, um dort in den allgemeinen deutschen Zugverkehr einzusteigen. Und auch die kleinen Punkte sollte man nicht vergessen. Deswegen haben wir als SPD-Fraktion auch 20.000 Euro für den Hessen-Kurier bereitgestellt, um diese touristische Erschließung und historische Begleitung auch einer Verkehrswende mitzugestalten. Jetzt möchte ich noch ein paar Punkte herausgreifen, was der rot-grünen Koalition wichtig ist. Bereits im letzten Jahr haben wir 3 Millionen investiert und dieses Jahr wieder über 500.000 Euro eigene Anträge gemacht. Der rot-grüne Koalitionsvertrag, den Sie anscheinend fleißig gelesen haben und hier auch erfolgreich zitiert haben, zeugt davon, dass er jetzt in die Tat umgesetzt wird. Aber ich möchte einen Punkt aufgreifen, den leider die Rede von Herrn Dreyer auch wieder gezeigt hat, warum es wichtig ist, dass wir kontinuierlich weiter investieren in die Vorbeugung und Prävention dieser Ideen und Punkte. Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist Teil der Identität der Sozialdemokratie und auch der Kasseler Stadtgesellschaft. Über die zahlreichen rechtsterroristischen Anschläge auf unsere Demokratie und das massive Fehlverhalten der hessischen Landesregierung haben wir schon häufig gesprochen. Mit großer Sorge blicke ich aber jetzt auf die Gewaltbereitschaft der Impfgegnerinnen und die Unterwanderung dieser Bewegung durch Rechtsextreme. Die Tötung eines Tankstellenmitarbeiters, weil er auf die Maskenpflicht hingewiesen hat, oder die gewaltvollen Angriffe am letzten Wochenende auf Polizistinnen und Polizisten während Demonstrationen von Impfgegnern sind nun zwar meine Beispiele für diese hohe Gewaltbereitschaft. Und ich sehe es als unsere Aufgabe an, als Politik aufzuklären, für die Impfung zu werben und einfache Impfangebote vor Ort zu schaffen, um alle aus dem Bann der Rechtsextremen und Schwurblern zu befreien, die noch offen für Argumente und Fakten sind. Aber ich werde auch deutlich, für alle, die nicht mehr empfänglich sind für diese Fakten und Argumente und die sich gemeinsam im Schulterschluss mit Rechtsextremen befinden, mit der muss auch mit der ganzen Härte des Rechtsstaats vorgegangen werden, denn wir brauchen keine gewaltbereiten Spalterinnen und Spalter in unserer Gesellschaft, keine Toleranz den Intoleranten. Aber leider machen diese Strömungen vor keiner gesellschaftlichen Gruppe Halt. Sie werden wahrscheinlich alle irgendjemanden kennen, der entweder nur noch überzeugt werden muss, aber vielleicht auch sich nicht mehr überzeugen lässt. Und um diesen Nährboden für diese kruden Verschwörungstheorien und Rechtehetze auszutrocknen, werden wir Projekte stärken, die sich dagegen stellen. Als ein Beispiel herausgenommen, wir werden die Mittel für das Fanprojekt Fulle Stadt um 8.100 Euro erhöhen, denn die erfolgreiche Arbeit des Projekts der letzten 5 Jahre hat positive Auswirkungen der Fanszene im Kampf gegen Rassismus und der Prävention von Gewalt geführt. Aber auch in der Kultur brauchen wir weitere Investitionen, denn die Kultur ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Frau Erdmann hat es gerade vorhin schön ausgeführt. Ich glaube, es sind auch ein paar Zitate aus dem Koalitionsvertrag, deswegen möchte ich sie nicht wiederholen. Aber alleine 8.000 Euro für den Atelierrundgang, damit sich die Künstlerinnen und Künstler auch wieder in der Pandemie zeigen, sind, glaube ich, zwar ein kleiner Betrag, aber ein wichtigerer, um auch unsere Anerkennung zu zeigen. Und auch die 20.000 Euro für das Zentrum für interkulturelle Musik sind nicht nur Kultur, sondern sie schaffen auch Integration, sich mit anderen Lebensweisen und musikalischen Gestaltungen auseinanderzusetzen. Und deswegen möchte ich nochmal zusammenfassen, wo drin der rote Faden dieses Haushalts liegt, aber auch der Politik, die wir hier von der rot-grünen Koalition gemeinsam sehen. In allen diesen Bereichen, die ich genannt habe, streben wir nach mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Der fehlende Zugang zu Bildung, gesellschaftlicher Teilhabe, zu Arbeit oder Gesundheitsversorgung, egal ob Grund sozialen Status, Geschlecht, ethnische Abstammung, Einkommen oder einfach nur der Postleitzahl, nehmen wir nicht hin. Wir setzen uns mit allen unseren Ausgaben, die Sie hier finden im Haushalt, für gute Bildung und Betreuung, für gleichwertige Lebensbedingungen in allen Stadtteilen sowie jegliche Form der Diskriminierung ein. Wir werden das Auseinanderdriften von Arm und Reich nicht hinnehmen, sondern dem Ganzen entgegenwirken und für eine gerechtere Verteilung des Reichtums in Kassel, Deutschland und weltweit eintreten. Und da halte ich es frei, nach unserem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir werden Fortschritt gestalten und deswegen bitte ich um Zustimmung zum Haushalt.
Vielen Dank, Herr Dr. Hechelmann. Ich habe jetzt noch 3 weitere Wortmeldungen, Frau Leidig, Frau Zimmermann und Frau Bock.
Vielen Dank. Ich möchte einen Aspekt aufgreifen und betonen, den ich total interessant finde, nämlich die Tatsache, dass es aus den Ortsbeiräten unserer Stadt jedes Mal, also auch beim Nachtragshaushalt, aber auch dieses Mal, ziemlich viele sehr konkrete Anträge gibt, die sich auf den Haushalt beziehen und die Vorschläge machen, wie der Anspruch besser umgesetzt werden kann, dass diese Stadt Lebensqualität für alle bietet. Und einige dieser Anträge sind auch tatsächlich eingeflossen und andere sind abgelehnt worden. Und das finde ich an einigen Stellen ausgesprochen bedauerlich. Und wir haben als Linke da auch den Anspruch, insbesondere dort uns nochmal stark einzusetzen, wo es um die Verbesserung von Lebensqualität derjenigen geht, die am wenigsten davon haben. Und ich nehme dafür die Anträge aus dem Ortsbeirat Nordholland als Beispiel. Da geht es in mehreren Anträgen darum, dass Verkehr reduziert wird, dass die Bedingungen für Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrende verbessert werden. Und in dem Stadtteil ist es ein eklatantes Problem. Sie kennen es alle, durch Nordholland fährt praktisch die holländische Straße komplett durch und es ist eine der am meisten befahrenen Straßen in Kassel und die Wolfhager Straße quert, das ist eine andere hochbefahrene Straße. Es gibt die untere Königstraße, dort das Hochhaus am Stern. Das war ja jetzt auch in der Zeitung, da ist der Daimler-Stern abgebaut worden, aber an der Belastung durch den motorisierten Individualverkehr ändert es leider gar nichts. Es sind 200 Wohnungen alleine in diesem Block. Und ein Antrag aus dem Ortsbeirat bezieht sich darauf, dass die untere Königstraße verkehrsberuhigt werden soll. Und das ist ein Experiment gewesen jetzt, wo das 4 Wochen ausprobiert wurde. Das ist prima. Die Leute haben geschrieben in dem Buch, das dort auslag, wir haben endlich mal durchgeatmet, wir haben endlich mal durchgeschlafen. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass Sie diesen Antrag ablehnen mit dem Hinweis, dass es zwar ein richtiges Anliegen ist, aber jetzt keine Priorität hat, sondern so ab dem Jahr 2025 drüber nachgedacht wird, daran was zu ändern. Und das finde ich einfach nicht angemessen, es entspricht nicht Ihrem eigenen Anspruch und es ist auch nicht gerecht den Menschen gegenüber, die in dieser hochbelasteten Situation leben müssen. Ich finde, da müssen die Prioritäten geändert werden, weil es in Harleshausen und Prasselsberg und wo sonst überall schon recht viel gute Lebensqualität gibt, aber an der Stelle ist echt ein Brennpunkt. Dasselbe gilt für den Antrag aus dem Ortsbeirat, der Querungen, Fußgängerquerungen über die holländische Straße und andere Straßen in dem Stadtteil verlangt. Und zwar nicht zum ersten Mal. Dieser Antrag ist schon mehrfach gestellt worden. Und wieder sagen Sie, dass Sie da Prüfungen vornehmen müssen, unter welchen Bedingungen solche Querungen errichtet werden können und dass diese Prüfungen, diese Voraussetzungen, dass die Voraussetzungen noch nicht geprüft sind. Und das finde ich eben auch wirklich ärgerlich und bedauerlich, weil es keinen Aufschub duldet, gerade an diesen Stellen Fußgängerquerungen zu schaffen für die vielen Menschen, die dort übrigens autofrei leben. Nur 20%, nur 200 Pkw pro 1000 Einwohner sind in diesem Stadtteil Standard, während andere Stadtteile viel mehr haben und es immer mehr Autos werden. Und ich finde, da braucht es eine ausgleichende Gerechtigkeit und Fußgängerüberwege wäre das Mindeste und zwar schnell.
Frau Zimmermann.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe heute schon viel gelernt hier und ich möchte jetzt nur zu einem ganz bestimmten Änderungsantrag sprechen, den leider mit der mehrheitlich abgelehnt wurde. Und zwar gab es unter den Änderungsanträgen meiner Fraktion, wie der Kollege Mirko Düsterdick schon gesagt hat, auch den zum Anwohnerinnenparken. Der hat leider keine grün-rote Mehrheit erhalten oder rot-grüne, wie auch immer. Dabei geht es hier um gelebte Verkehrswende und ein Stück mehr Gerechtigkeit in der Nutzung des öffentlichen Raums. Sind das etwa keine grün-roten Anliegen? Ein Bewohnerparkausweis kostet in Kassel aktuell pro Jahr maximal 30 Euro im Zentrum. Außerhalb der Parkgebührenzone sind es lediglich 21 Euro. Damit erwirbt man das Recht, sein Fahrzeug auf einer ausgewiesenen Autoparkfläche im Quartier ganzjährig abzustellen. Eine öffentliche Fläche von über 10 Quadratmetern wird pro Auto gebraucht. Diese Preise sind viel zu billig und fördern die Kfz-Haltung im städtischen Raum. Bekanntermaßen stehen die meisten privaten Fahrzeuge 23 Stunden am Tag ungenutzt herum. Davon sind nicht wenige leider Zweit- und Drittwagen, gerade in wohlhabenden Stadtteilen. Nun beabsichtigt die Linke, das Anwohnerparken teurer zu machen, orientiert am Tübinger Modell. Ein entsprechender Ausweis soll unserem Antrag zufolge dann 120 Euro pro Jahr kosten, für sogenannte SUV 365 Euro, weil diese Modelle mehr Platz beanspruchen und für den Stadtverkehr eigentlich überhaupt nicht geeignet sind. In Tübingen liegt die Preisgrenze für Autos mit Verbrennungsmotor bei 1800 Kilogramm. Auf diese Weise soll die Nutzung des öffentlichen Raums, wie eingangs gesagt, zumindest etwas gerechter gestaltet werden. Eine Anhebung der Preise schafft auch einen Ausgleich gegenüber denjenigen, die keinen Bewohnerparkausweis beantragen können, weil sie zum Beispiel einen gebührenpflichtigen Parkplatz über den Vermieter haben oder Menschen, die gar kein Auto besitzen. Die zusätzlichen Einnahmen könnten für die Förderung des ÖPNV günstigere Tarife, vielleicht sogar für ein kostenloses Wochenende im Monat zur Verfügung gestellt werden und den Ausbau der Rad- und Fußwege verwendet werden. Wie wir mittlerweile alle wissen, braucht die Verkehrswende nicht nur motivierende Pull-Faktoren, sondern auch Push-Faktoren, die das Autofahren und Abstellen in der Stadt weniger attraktiv machen. Die Ausweitung und Anhebung von Parkgebühren und auch angebrachtere Bepreisung für Bewohnerparkausweise sind wichtige Faktoren. Auch Sven Schöller, wie bereits erwähnt wurde, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, scheint das ja so zu sehen. Denn in der HNA vom 11.09. sprach er sich nicht nur für höhere Parkgebühren aus, sondern auch für die Einführung des Tübinger Modells. Nun aber tragen die Kasseler SPD und Grüne unseren Antrag nicht mit. Wie mir zugetragen wurde, wurde dies im Fivigru abgelehnt mit dem Argument, das sei zu teuer. Wie bitte? Viele Autofahrerinnen scheinen zu glauben, sie kauften sich die Straße und öffentlichen Verkehrsflächen mit dem Erwerb des Autos gleich mit. Umso teurer dieses ist, umso größer der Anspruch darauf. Aber das ist nicht so, beziehungsweise sollte dem nicht so sein, denn der öffentliche Raum gehört uns allen. Und es gibt keinen Anspruch auf kostenfreie Kfz-Plätze.
Die 3 Minuten sind überschritten.
Gut, ich konnte auch zu dem letzten Satz. Ich habe hier keine Uhr, tut mir leid. 365 Euro pro Tag scheinen aus grün-roter Sicht ein angemessener Preis für ein Schülerinnen-Ticket zu sein, aber nicht zumutbar für SUV-Halterinnen. Danke und entschuldigen Sie bitte die Zeitüberschreitung.
Ich läute deshalb.
Frau, wir läuten einmal und dann noch ein zweites Mal. Frau Bock und dann Frau Hagelstein.
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, einsteigen, ohne nach Kleingeld zu suchen. Fahren, egal ob man getrunken hat. Erleben, was es heißt, das Auto stehen zu lassen. Zum Ziel kommen, ohne einen Parkplatz zu suchen, ohne im Stau zu stehen. Sich angewöhnen, Mobilität klimagerecht zu gewährleisten. Wenn wir auf der einen Seite das Autofahren teurer machen wollen, wie eben zum Beispiel bei den Bewohnerparkausweisen, um Autofahren unattraktiver zu machen, müssen wir natürlich Alternativen stärken. Herr Dr. Hechelmann meinte, einzelne Tage mit Nulltarif bringen nichts. Im Ausschuss haben Sie unseren Antrag abgelehnt. Der Nulltarif im ÖPNV an allen Wochenenden ist keine Kasseler Erfindung. Marburg hat es bereits für die nächsten 2 Jahre geplant. Er richtet sich vor allem an Gelegenheitsfahrer, um Bus und Bahn als Alternative erlebbar zu machen, um überhaupt mal einzusteigen. Er ermöglicht aber auch denen, die nur gelegentlich fahren oder monatlich 8% ihres Regelsatzes allein für die Mobilität ausgeben, an den Wochenenden kostenfrei zu fahren und bedeutet dadurch auch ein Stück Teilhabe. Wir halten einen Nulltarif im ÖPNV im ganzen Jahr für notwendig. Denn der ÖPNV ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Mit der Selbstverständlichkeit, wie manche heute im öffentlichen Raum quasi zum Nulltarif ihr Auto abstellen, sollte es in Zukunft selbstverständlich sein, dass man den Bus nimmt. Und wir wissen, dass man derzeit noch nicht überall gut mit dem Bus hinkommt. Und wir wissen, dass ein Nulltarif sofort und überall einen weiteren Ausbau von Bus und Bahn, aber auch von Radwegen notwendig macht, um die Kapazitäten nicht zu überlassen. Für eine Verkehrswende können wir aber nicht nur über den Ausbau sprechen, sondern wir müssen auch über die Ticketpreise reden. Sie sind nach wie vor zu teuer, sie sind sogar weiter gestiegen. Und ja, für einzelne Gruppen gibt es inzwischen Jahrestickets für 365 Euro. Aber auch von den Landesbeschäftigten sind es gerade die Lohnabhängigen. Sie haben die Werktätigen und die Unternehmen genannt. Es sind gerade die Arbeiterinnen, die noch immer viel zu teure Preise zahlen müssen. Und ja, rein kommunal werden wir das komplette Netz der Zukunft auch nicht zahlen können. Da muss der Bund rein, da muss das Land ran, aber dafür müssen wir als Kommune dennoch die Weichen stellen und klare Signale setzen, wohin wir gehen wollen. Im Herbst gab es bereits einen Nulltariftag, das war ein Erfolg, auch wenn viele bei einem Tag noch gar nicht so schnell davon mitbekommen haben. Aber stellen Sie sich doch vor, was für ein Signal wir setzen würden, wenn wir gerade im Dokumenterjahr den ÖPNV an den Wochenenden kostenfrei zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich vor, wie es in der Bevölkerung ankommt, wenn wir mal ein deutliches Signal Richtung Verkehrswende setzen. Ein entschlossener, ein spürbarer, konkreter Schritt, der deutlich meint, wir packen es an, wie es die SPD im Wahlkampf formulierte, bevor sie die Aktienrente auf den Weg brachte. Wir sind bereit, wie die Grünen es formulierten, bevor sie der FDP das Verkehrsministerium im Bund überließen. Das wäre doch mal was. Kein eventuell, kein Zaudern, kein Versuchen, keine ewig lange Prüfung für das nächste Konzept irgendwann, sondern direkt an allen Wochenenden kostenfrei 2022. Ein Nulltarif ist übrigens nicht nur für die Fahrgäste komfortabler, sondern auch für die Busfahrerinnen, von denen wir ja auch viel mehr brauchen. Es entlastet am Wochenende, weil nicht auf jedes Ticket geguckt werden muss, weil nicht ständig nach Kleingeld gekramt werden muss für das Wechselgeld, sondern sie könnten einfach sagen, einsteigen, wir nehmen jeden mit. Wir haben 1,5 Jahre Pandemie hinter uns und wollen das Vertrauen in den ÖPNV stärken. Stimmen Sie für den Nulltarif an den Wochenenden, hören Sie auf mit den kleinen Schritten, machen Sie Veränderungen.
Frau Hagelstein.
Ich benutze vielleicht
Frau den Hagestein
Laptop
ist jetzt
von
dran.
Ja. Ich benutze vielleicht den Laptop von Frau Hagestein, aber ich bin Frau Mösner.
Oh. Entschuldigung.
Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Sehr geehrte Frau Stadtvorsteherin, liebe Damen und Herren, liebe Gäste. 2022 wird wieder Kassel zum Schauplatz einer weltweiten Kunstszene. 100 Tage, an denen sich die Stadt von ihrer schönsten Seite zeigen möchte. Doch das ist nur wenigen gewährt, die sich's leisten können. Die 15. Documenta steht unter dem Motto Lumbum, was so viel bedeutet wie gemeinschaftlich genutzte Reisscheune. Es geht um Kollektivität und das sollte auch die Stadt Kassel einschließen. Wem gehört denn die Stadt? Genau, den BewohnerInnen. Doch unsere Stadt ist leider nicht nur bekannt für die Kunst. Alle Jahre gibt es die Schlagzeilen, dass Kassel die Stadt mit der höchsten Kinderarmut ist. Zudem lebt jede fünfte Rentnerin unter der Armutsgrenze. Und genau diese gehört diese Stadt. Und auch im Dokumentarjahr. Und jeder sollte Zugang zu dieser haben. Nun erwartet ich schon die Stimmen, ja, wir haben ja schon ein Soli-Ticket, das man erwerben kann. Und Ermäßigung haben wir ja auch schon. Das ist zwar richtig. Aber 19 Euro für eine ermäßigte Tageskarte ist schon die Hälfte des vorgesehenen monatlichen Mobilitätsbudgets, wenn man auf Arbeitslosengeld angewiesen ist. Und wie kommen Menschen, denen es schon schwer genug fällt, den Monat zu überbrücken an ein Soli-Ticket? Und wer von Ihnen kann mir sagen, wie viel es geben wird? Diese Stadt wird alle 5 Jahre von der Weltpresse begleitet und möchte nicht mal ihren eigenen Bürgern ermöglichen, ein Teil dieses Ereignisses zu sein? Das darf nicht unser Anspruch sein. Deshalb fordern wir als Linksfraktion, die Teilhabekarte soll ein Ticket für die Documenta gelten. So ermöglichen wir auch Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, den Zugang zu einer weltberühmten Kunst- und Kulturveranstaltung. Wir ermöglichen ihnen Zugang, ohne sich zu zwingen, immer wieder zu beweisen, dass sie arm genug seien. Das ist gelebte Solidarität, das ist Lumbum und deshalb bitte ich ihn um die Zustimmung. Danke.
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kommen jetzt, bevor wir zur Schlussabstimmung kommen, zur Abstimmung einzelner Anträge. Das hatten wir in der zweiten Lesung auch so besprochen. Und zur Orientierung verweise ich nochmal auf die Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 7. Ich rufe auf die Anlage 5 der Ortsbeiratsanträge und bitte um Ihr Handzeichen. Wer stimmt der Beschlussempfehlung des Magistrates zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Anlage 5 des Ortsbeirates, die Beschlussempfehlung des Magistrates, Entschuldigung, angenommen mit Stimmen Bündnis 90, SPD, CDU, FDP und AfD und Frau Rieger. Enthalten hat sich die Fraktion der Linken, Herr Globoczynski und Herr Dr. Hoppe. Wir kommen zur Abstimmung. Bitte? Frau Gleuel ebenfalls. Ja, danke für die Ergänzung.
Wir kommen zur Abstimmung der Anlage Nummer 13 des Ortsbeirates und ich bitte um Ihr Handzeichen, wer der Beschlussempfehlung des Magistrates zustimmt. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Beschlussempfehlung des Magistrates angenommen mit Stimmenbündnis 90 der SPD, der CDU, der FDP, der AfD, Herrn Globoczynski, Frau Gleuel und Frau Rieger. Mit Nein gestimmt hat die Fraktion der Linken und Herr Dr. Hoppe. Ich rufe auf die Anlage Nummer 23 des Ortsbeirates, und zwar die Beschlussempfehlung des Magistrates. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Keine Enthaltung. Dann ist die Beschlussempfehlung des Magistrates angenommen mit Stimmenbündnis 90 SPD, CDU, FDP, AfD, Herrn Globoczynski, Frau Gleuel und Frau Rieger. Mit Nein gestimmt hat die Fraktion der Linken und Dr. Hoppe. Wir kommen jetzt zu einzelnen Änderungsanträgen der Fraktionen. Und zwar rufe ich auf den Änderungsantrag der AfD, das ist der Änderungsantrag Nummer 9. Wer stimmt dem Änderungsantrag zu? Den bitte ich ums Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Alle anderen. Wer enthält sich? Dann ist der Änderungsantrag mit Stimmen aller Fraktionen abgelehnt. Zugestimmt hat die AfD. Wir kommen jetzt zu einer Blockabstimmung. Und zwar geht es um die Änderungsanträge der AfD 18 bis 31. Sie sehen das auch in der Vorlage. Wer stimmt den Änderungsanträgen 18 bis 31 zu? Den bitte ich ums Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Änderungsantrag der AfD, sind die Änderungsanträge der AfD abgelehnt. Mit Ja gestimmt hat die AfD, alle anderen Fraktionen und Herr Globoczynski, Frau Gleuel, Herr Dr. Hoppe, Frau Rieger haben mit Nein gestimmt. Ich rufe auf den Änderungsantrag Nummer 42, einen Änderungsantrag der Fraktion der Linken. Wer stimmt dem Änderungsantrag zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Änderungsantrag der Linken abgelehnt. Mit Ja gestimmt hat die Fraktion der Linken, Herr Dr. Hoppe, Frau Rieger, mit Nein gestimmt, Bündnis 90, SPD, CDU, die FDP, die AfD, Herr Globoczynski und Frau Gleuel. Ich rufe auf den Änderungsantrag Nummer 53, ein Änderungsantrag der Linken. Wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? Wer stimmt dagegen? Die AfD hat auch dagegen. 1, 2, 3 sehe ich nur von der AfD, ja? Ja? Wer enthält sich? Eine Enthaltung, ja. Dann ist der Änderungsantrag der Fraktion der Linken abgelehnt. Mit Ja gestimmt hat die Fraktion der Linken, Herr Dr. Hoppe, Frau Rieger. Mit Nein gestimmt, Bündnis 90, SPD, CDU, die FDP. 3 Stimmen gab es von der AfD, eine Enthaltung von der AfD. Mit Nein gestimmt, ebenfalls habe ich nicht genannt, Herr Globoczynski und Frau Gleuel. Ich komme zum Änderungsantrag Nummer 72, ein Änderungsantrag der Fraktion der Linken. Wer stimmt diesem Antrag zu? Wer stimmt dagegen? Auch, ne? Ja. AfD auch. Mhm. Wer enthält sich? Die FDP enthält sich. Mhm.
Dann ist der Änderungsantrag der Fraktion der Linken abgelehnt. Mit Ja gestimmt hat die Fraktion der Linken, Herr Dr. Hoppe und Frau Rieger. Mit Nein gestimmt Bündnis 90, SPD, CDU, die AfD, Herr Globuczynski, Frau Gleuel. Enthalten hat sich die Fraktion der FDP. So, jetzt muss ich was vorlesen, damit es keinen Fehler gibt. Wir kommen jetzt zur Endabstimmung, und zwar stimmen wir ab durch gemeinsame Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90, Grüne, SPD, CDU und Die Linke, geänderter Antrag des Magistrates. Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen. Erstens, die Stadtverordnetenversammlung beschließt A, die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2022 vom 13. September 2021 einschließlich der Veränderungsliste 1 und 2. B, die Investitionsplanung, das umfasst Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Kassel für die Jahre 22 bis 25 einschließlich der Veränderungslisten 1 bis 2. Zweitens, die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 22 bis 25 nach dem Stand vom 13. September 2021 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten. Drittens, der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen. Und viertens und letztens, der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck des Haushaltsplanes zu berichtigen. Ich bitte um Ihr Handzeichen. Wer stimmt diesen durch gemeinsame Änderungsanträge und so weiter geänderten Antrag des Magistrates zu, den bitte ich ums Handzeichen. Wer stimmt dagegen?
Das ist die Linke, die CDU.
Ja, wer enthält sich? Dann ist der durch gemeinsame Änderungsanträge der Fraktionen Bündnis 90, SPD, CDU, Die Linke geänderte Antrag des Magistrates angenommen, mit Ja gestimmt. Bündnis 90, die SPD, Herr Globuczynski, Frau Gleuel und Frau Rieger, mit Nein gestimmt, die CDU, Die Linke, die FDP, die AfD und Herr Dr. Hoppe. Vielen Dank. Jetzt müssen wir